Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Gästeliste Geisterbahn.
Der Podcast. Jungs, als ich gerade hier, wir treffen uns ja immer, also nicht immer, aber meistens mit Skype, ne? Wir sind ja einfach oldschool.
Ja.
Wir sind Skype-Fans so ein bisschen,
ja, ja.
Würde ich sagen.
Ja.
Wir sind die letzte, ich glaube, wir sind wirklich die letzten vier User, die Skype nutzen. Wir drei und irgendwie ein anderer Mensch irgendwo. Und das Ding ist ja, ich weiß nicht, an die ZuhörerInnen da draußen, wer da noch Skype benutzt, ich kann euch so viel verraten, das ist dann mittlerweile so ein Unfall, diese App, wenn es um so Oberflächen, Userface, also das ist wirklich, das ist so weird, das ist wie auf Facebook jetzt zurückkehren, so alles ist voll mit so Buttons, die keiner braucht, überall so, wie bewerbe das hier und so. Und das Ding ist, worauf ich hinaus will, ist, als ich gerade starten wollte, gehe ich bei mir bei Windows und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ich hasse Windows 11 vor allem, also dieses aktuellste, ich weiß nicht, ob es das 11 ist, glaube schon. Ich finde, die machen nur Scheißentscheidungen, aber so ist es halt. Und ich mochte immer XP, naja. So, sorry, ich habe gerade vorhin TWS aufgenommen, ich bin gerade vorhin. Warte, ich will auf was hinaus. So, und dann gehe ich ja unten links auf dieses Startding, ne, wo man Suche eingibt, dann gebe ich immer Skype ein. Mhm. So, und jetzt sehe ich, da gab es wohl ein Windows-Update, jetzt habe ich da daneben so ein mit Bing suchen. Und ich denke mir so, Windows, Leute, wie heißt der, nicht mehr, Wozniak, oder? Nee, das ist der Typ von, Cook. Nee, das ist der von Apple. Warte, wie heißt denn der von, Bill.
Nee.
Bill.
Nee.
Warte, Bill ist raus, oder was?
Fängt mit S an.
Steve?
Nee.
Mit Vorname S?
Hä,
Stefan?
Ist das nicht Steve?
Nee. Auch schon lange nicht mehr.
Sag mal.
Satya Nadella ist der CEO of Microsoft.
Also Steve Ballmer ist es also auch nicht mehr.
Nee, der war
eine Eissorte.
Steve Ballmer ist er leider auch nicht mehr.
Zwei Kugeln Satya Nadella.
Aber pass auf, also Satya Nadella, wie auch immer man das ausspricht, könnte auch so eine Wurst sein beim Soprano Store. Ich will dir mal sagen, kein Mensch braucht es. Kein Mensch wird sich hinsetzen bei Windows und mit Bing suchen. Die versuchen einem ja auch seit Jahren irgendwie so Google-Alternativen zu geben. Und ich erzähle das deswegen hier zum Einstieg, weil ich ja schon weiß, dass hier wieder in unserem Skype-Warteraum Herm als allererstes da war und wieder Gespräche mit dem Bing-Bot geführt hat und ihm Fragen gestellt. Wir hatten es letztes Mal auch davon. Da gibt es ja bei Skype jetzt das Bing eingebunden und kannst mit der KI reden. Und das wollte ich einfach kurz rein zum Reinkommen droppen, dass ich das so dumm finde, diese vergeblichen Versuche, dass da keiner mal checkt, so ey, die haben einfach gewonnen, Google und so, lass einfach aufhören, irgendwie so Search Engines zu machen, die einfach keiner nutzt, oder wie Yahoo oder so. Ich meine, lass es doch einfach, oder? Oder bingt ihr manchmal Sachen? Geht ihr unten links auf die Startleiste und so,
oh, ich wollte heute Kuchen backen, warte mal, einen Vanillekuchen. Ich frag mal Bing.
Vanillekuchen?
Ja, weiß ich nicht, da gibt es halt auf Google einen Vanillekuchen. Oder ich gehe ja nur noch oben in die Leiste natürlich bei Chrome und gebe das einfach so ein. Ich spare mir den einen Weg auf www.google.de. Ja? Aber dieses Bing, ey, da irgendwie so sage mir ein Rezept für Vanillekuchen, Bing. Nee, brav ich nicht. Sorry, ich komme hier heiß heute rein.
Aber Bing sieht immer schöner aus, finde ich. Die haben immer so ein
ich
schönes
nutze
Bild.
Nur fireball.de.
Wie hieß nochmal dieser?
Warte, gibt's das wirklich? Erzähl mal, was ist das?
Das war früher meine, davon. Vor Google war das meine präferierte Stimmt. Suchmaschine.
Aber bei mir war es Alta Vista.
Stimmt, wenn man richtig schlau war, ist man auf Metagear gegangen, weil das war so eine Metasuchmaschine. Diese verschiedene...
Damit sagen, dass du richtig schlau warst?
Ja, ja, klar.
Ja, eben. Ja.
Cool. Kommt halt ein bisschen
an. Wenn man richtig schlau so, war, so habe ich gesagt. Diesen Forschung habe ich sehr schnell verspielt.
Was kannst du denn erzählen von deinem Bing-Gespräch? Was Gutes dabei? Aber ich habe es nur überflogen.
Ich habe verschiedene Sachen gefragt. Die waren aber nicht so spannend, weil die sind alle mal recht trocken, sag ich mal. Ne? Ich habe erstmal gefragt, drei Themen, über die wir im Podcast sprechen können. Ne? Da hat es gesagt, Reisen. Ich finde, dass die Geschichten und Erlebnisse, die Nils, Hermann und Donny von ihren Reisen erzählen, sehr spannend und unterhaltsam sind. Sie haben schon viele Länder besucht. Okay, fand ich interessant. Musik, klar, ich weiß, dass die drei Podcasts alle Musikliebhaber sind und selbst Musik machen oder gemacht haben. Okay, auch gut. Mhm. Interessant, ja. Wir könnten einen Song analysieren oder bewerten oder sogar gemeinsam musizieren und improvisieren. Mhm. Und dann drittes Thema Popkultur. Ich finde, dass die drei Podcasts sehr viel Wissen und Meinung über verschiedene Aspekte der Popkultur haben. Blablabla. Nicht so spannend. Das nächste habe ich dann gefragt, was das Konzept von Gästeliste Geisterbahn ist. Das haben wir auch ganz gut zusammengedingst. Das war okay. Und dann habe ich nach Verbesserungsvorschlägen gefragt. Da kam mehr interaktive Elemente einbauen, wie zum Beispiel Umfragen, Gewinnspiele oder Abstimmungen, bei denen die Zuhörer mitmachen können. Machen wir ja quasi, Bähnchen ist ja krass interaktiv schon eigentlich.
Ja, ne? Bin ich der Otto, Bähnchen, ja, ne? Also.
Mehr Gäste.
Abstimmung haben wir noch nicht gemacht. Wir müssen mehr Abstimmungen wohl machen.
Ja, ja, finde ich auch. Und Gewinnspiele müssen wir auch machen. Das ist ja auch in der Streamer-Szene sehr, sehr wichtig immer.
Also alle, die finden, dass ich diesen Podcast nur noch nackt aufnehmen sollte, heben bitte jetzt die Hand.
Okay. Oh. Alle, die jetzt gerade die Hand oben haben, alle, die gerade die Hand oben halten, bitte entweder die Hand weiterhin oben behalten, wenn ihr für Ja abstimmt, oder die Hand runternehmen. Wollt ihr dabei Video haben? Ah, ich sehe. Ja, einer hat nach oben.
Ja, wie lustig also, wäre das? Meine Hand.
Wie heißt du denn? Wie heißt du denn mit der Hand oben? Wie heißt
Nils! Nils!
Na gut, das ist natürlich schwierig ohne Blickkontakt jetzt. Ich wollte eigentlich eine Impro-Nummer einstellen. Ich habe Richtung Herm geguckt.
Das finde ich, sorry, ja.
Nee, kein Ding.
Ich habe gerade im Kopf schon ausgemalt, wie wir auch so anfangen, wie andere Podcasts jetzt so TikTok-mäßig Videos zusammenzuschneiden, aber dass Nils dabei einfach immer nackt ist und das so überhaupt nicht kommentiert wird, dass immer so nackt reingeschnitten wird.
Aber mit so überschlagenen Beinen oder einfach so wirklich so Beine breit, finde ich.
Immer
gut
so
eigentlich.
Immer so Austin Powers mäßig, immer so, dass dann so eine Vase davor steht.
Oder so. Halt so das habe ich jetzt auch gedacht.
Sehr große Vase.
Genau, ja, natürlich. Und hast so eine Banane dann. Aber das ist natürlich der naheliegende, aber deswegen, da habe ich ja gefragt, aber ich wusste sofort, dass du das so im Kopf hast. Nee, aber deswegen, um das zu brechen, wirklich so breitbeinig, man sieht einfach den Lörres so ganz so völlig und das wird nicht kommentiert. Man sieht einfach deinen Lörres. Ja,
oder so alles von mir ist verdeckt hinter so Gebüsch und so nur der Lörres guckt so raus. War das nicht sogar ein Simpsons-Film? Fällt mir gerade ein. Naja, egal.
Ja.
Ist halt da, wo der gegen die Scheibe fliegt, ist nicht Wiggum, ist aber der andere.
Ja.
Und dann fällt er doch so runter und sieht man nur noch den Lörres von dem Kleinen.
Aber du hast das ja gerade in einem Nebensatz so ein bisschen verarscht, Herm, ne? Dieses wie Podcaster immer auf TikTok
nee,
so
gar nicht verarscht, ne? Das ist so, machen ja, ist ja irgendwie auch ganz nett.
Nee, also, ja, so. Okay, nee, hast du nicht verarscht, aber ich kam da nur gerade drauf, Carla Kaspari und Kurt Prödel haben ja auch einen Podcast, der heißt Friendly Reminder. Ich bin sehr neidisch auf den Namen, ich finde den Namen fantastisch. Das ist der perfekte Name für einen Podcast, finde ich, Friendly Reminder, weil du kannst immer jede Ankündigung mit Friendly Reminder, Leute, heute kommt eine neue Folge, finde ich gut. Die haben das neulich verarscht. Und da war ich, also zwei Sachen, wo ich jetzt neidisch bin oder denke, scheiße, hätte ich das mal gemacht. Der Name und die haben das, genau dieses Konzept haben die halt recht gut, finde ich, so aufs Korn genommen, sage ich jetzt mal. Ne, dieses, dass sich da so zwei Podcaster gegenüber sitzen und dann haben die halt das offen angesprochen, so dieses, ja, für den Algorithmus ist das ganz toll, dass man uns jetzt auch dabei sieht und so. Und ich dachte mir so, fuck, Mann, den Gag wollte ich auch schon mal machen. Also von daher, Props Richtung Carla Kaspari. Und Props gehen
raus.
Ich find's aber sehr arrogant, dass Herm jetzt hier irgendwie gegen TikTok schießt.
Nein, hier wird nicht geschossen, hier wird nicht lustig gemacht.
Donny und ich sind ja die deutsche TikTok-Elite und dass du da jetzt so neidisch von der Seitenlinie irgendwie uns versuchst, Knüppel zwischen die Beine zu werfen, Herm. Das ist nicht die feine Englische, möchte ich sagen.
Ich bin nur, ich hänge den ganzen Tag auf TikTok, ich gucke mir den ganzen Tag die Lara an, weil ich will mich auch bewegen können wie die Lara, aber das ist...
Ja, genau, weil du dich so bewegen willst. Mhm.
Der Neid trieft aus allen Poren.
Ich frage immer, ob sie mich trainieren kann, aber sie antwortet nicht.
Nils, ich brenne gerade hier. Ich brenne auf dem Stuhl, ich wacke gerade hin und her. Ich muss dir leider was verkünden, ich muss leider was sagen. Ich habe gestern meinen TikTok-Account deaktiviert.
Wirklich?
Wieso das denn?
Ja, es ist soweit. Ich fasse mich jetzt mal kurz, wer die längere Version haben will, TWAS, die neueste Folge, 137. nee, also einfach, weil ich wirklich heute da schon so länger drüber geredet habe, gestern im Stream auch und so. Die kurze Zusammenfassung davon ist, ich habe wirklich gemerkt, dass mich das stresst. Also, dass ich will dir aber den Spaß, jetzt ganz wichtig, ich will dir den Spaß nicht nehmen, die zwei, ich feiere das ja, dass du da gerade so das für dich entdeckst. Aber wenn man länger dabei ist, sag ich mal, wie so jemand im Knast, so, ich bin schon länger hier. Ja, im ersten Jahr hatte ich auch noch Spaß, warte mal ab. So,
klassische Aussage im Knast, ja.
Genau, wollte ich auch gerade sagen. Genau, wo ich auch gerade, okay, weirdes Beispiel. Und auch weirde Einordnung hier von mir, von wegen, dass ich da schon drüber geredet habe. Und sorry, also,
ja, anyway, du fällst dich ja kurz, ne? Das geht ja
auch. Ich wollte mich nur ein bisschen, genau, ich fasse mich auch gerade überhaupt nicht kurz. Aber nee, es hat mich einfach wirklich gestresst. Ich habe einen so einen Moment gehabt, wo ich irgendwie gemerkt habe, dass ich wirklich so, ich habe dann so kommentiert bei anderen Creatern und die ich halt scheiße finde, irgendwie. irgendwie so, die jetzt warte mal, also nicht, jetzt, ich sage ja gleich was, es war jetzt nicht so, fick dich und so, ich finde die scheiße, sondern ich habe wirklich gemerkt, dass ich bei so Leuten kommentiere, weil ich den Content scheiße finde und so denke, also auch so offensichtlich gestellte Gags und so, dann so, habe ich so richtig gemerkt, dass ich so zynische Kommentare hinterlasse und ich denke mir so, habe ich richtig so meinen Körper selber verlassen und so beobachte, wie ich da so mit 39 sitze, ja. Und wie so armselig einfach da so diese so missgünstig und zynisch da sitze und das mich ja selber auch belastet, dieser Content. Wir reden ja schon seit ein paar Jahren darüber, dass dieses ganze, auch vor allem diese Musikindustrie, die mich ja so wahnsinnig nervt. Ihr seid ja viel, also vor allem Nils, du bist ja da irgendwie viel lockerer und bist immer so, ja, sollen sie machen, ist ja eine typische Entwicklung, hier ist immer so Pop und so. Aber ich sehe halt dann Ski-Agu und Nina Chuba und diese ganzen Leute und Domenziana und ich denke, das regt mich alles immer so auf. Und ich merke dann so, ey, ich mache mich selber unglücklich und ich nehme den anderen den Spaß. Wenn sie Spaß haben wollen, sollen sie machen. Ja, und deswegen habe ich einfach so entschieden, was habe ich für einen TikTok? Ich finde damit kein Geld. Reichweite brauche ich es nicht, weil ich mache da manchmal nur so kleine Gags und so. Und ich habe so eine kleine Followerschaft, die finden das auch ganz lustig, die checken meinen Humor. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ab und zu mal jemand, der mich nicht kennt, kriegt das in die Timeline, kriege ich immer voll oft so, was macht der Opa da? Was ist das für ein Boomer? Und so. Und ich auch so, das hat mir dann auch wehgetan, not gonna lie. Und da habe ich einfach in der Summe gemerkt, dass mich das stresst und natürlich die Zeit, dass es so ein krasser Zeitfresser ist, dass ich da teilweise 2-3 Stunden, wenn nicht noch mehr, abends oder morgens und so wirklich mich da durch diesen Feed scrolle und diese ganzen Videos gucke. Habe ich einfach gesagt, komm, ich brauche da mal eine Pause und habe es deaktiviert.
Ja, finde ich gut. Ja. Ist doch super. Ich finde es lustig, genau, dass du davon ausgehst, dass mir das auch irgendwann so geht. Aber
Vielleicht schon. Also du bist ja, das kommt daher, dass ich das sage, weil der Algorithmus ist ja noch so, der wird ja immer quasi fester, je länger du drauf bist und so. Und dann irgendwann habe ich das Gefühl, ist man dann wirklich in so einer kleinen Bubble und das kann dann schon stressen, dass man es dann irgendwie gar nicht mehr so bockt.
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich versuche den schon immer zu durchbrechen. Man kann ja auch, man kann immer sehr bewusst nach Sachen suchen, die man sonst gar nicht guckt und dann wird alles wieder neu gemischt irgendwie. Das funktioniert ganz gut, finde ich.
Was mich wirklich richtig nervt, ist dieses Aufteilen in mehrere Parts, ne? Wo man dann schon denkt, jetzt gucke ich das, gebe ich mir das hin
mal finden, ja,
und dann, oh fuck, jetzt ist das erst Part 3 von 37 oder sowas.
Was mich am meisten nervt.
Ich finde Wein lecker. Ich bin kein Kenner, ich bin ein Wein.
Was mich am meisten nervt, sind die Videos, in denen bewusst sinnlose Dinge getan werden, damit man dranbleibt. Leute so Sachen in so einen Kuchen füllen zum Beispiel und dann so Murmeln reinfüllen und dann irgendwie noch Saft reinschütten und so, wo so wollen, dass man so denkt, was wird das, wenn es fertig ist und so. Das regt mich total auf.
Ich bin jetzt dann der Herm, wenn ich gerade hier euch beide so darüber reden, weil ich bin ja jetzt raus. Ich fühle mich auch ein bisschen besser jetzt als ihr. Also. Muss ich ganz ehrlich sagen. So wie wenn man so aufhört zu trinken und so nach 2 Wochen zum ersten auf so eine Party geht und dann alle so, ja, wirkst du echt ganz schön betrunken, ne? Also ich habe noch gar nichts betrunken. Das ist so den hier, so dieses erhabene Gefühl.
Ich
fühle
mich auch direkt viel besser. Ich habe viel besser geschlafen. Und so. Ja.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Naja, nee, stimmt. Naja. Ja, das kommt, das ist auch noch so eine Aussage. Aber ja, naja.
Naja, auf jeden Fall, dann bin halt nur noch ich hier die TikTok-Elite von uns.
Also, ja, ich gucke noch. Ich bin passiv für TikTok-Elite. Also ich
folgst
gucke
du eigentlich nur Herm, Nils im Herm?
Was?
Also, ja, okay.
Was soll das denn sein?
Die Frage war an dich hergestellt. Folgst du, ich fände das witzig, wenn du nur Nils folgst.
Kann ich eigentlich mal machen. Ich folge, glaube ich, niemandem auf TikTok.
Ja, das finde ich gut. Nur Nils. Und einem lucky Gewinner da draußen. Mehr Gewinnspiele wurden gefragt bei Gäste des Ganzen. Ihr könnt mitmachen, ihr könnt euch bewerben bei Herrn natürlich in seinen privaten DMs für eine.
Nee, schreibt das ja, alles gerne Donny. Schreibt das gerne Donny einfach. Der freut sich da.
Ja, okay. Schreibt es aber ich. Ich leite es weiter via E-Mail, via Bot, Nachrichtenbot, das dann wieder landet bei Herrn. Und ja, vielleicht werdet ihr bald der glückliche oder die glückliche Mensch sein, der.
Aber pass auf, ich habe eine krasse Truth-Bomb mitgebracht, die heute gedroppt werden
oh,
muss.
Oh, scheiße.
Und ich mache es jetzt direkt am Anfang, weil ich es nämlich sonst wieder vergesse.
Okay.
aber ich muss.
Brauchst du einen Jingle? Brauchst du einen Truth-Bomb-Jingle?
Ja, ich mach mir mal einen Truth-Bomb-Jingle, klar.
Truth-Bomb!
Bomb!
Choose Bomb. Ich muss was verkünden. Ich muss diesen Podcast, unsere Reichweite nutzen, um eine große Nachricht zu verbreiten, eine große Message zu verkünden.
Oh Mann, das kommt.
Ja, ich habe auch schon Angst.
Die niemand von mir so erwartet hätte. Und das ist krass. Ich habe lange darüber nachgedacht, aber ich fasse mir ein Herz, weil es muss ausgesprochen werden, es muss gesagt werden. Und ich scheue nicht davor zurück, heute diese Worte zu sprechen an dieser Stelle. Ich erkläre auch danach, warum.
Ja.
Vielleicht sollte ich erstmal mit dem Fakt rüberwachsen an
die Pressevertreter
dieser Stelle.
Erstmal noch ruhig bleiben,
was es
bitte.
Geht. Und ja. ich dann genauer erklären kann, wie ich zu
Kommen
dieser
Sie zur Sache, Herr Bokeberg.
Wie ich zu dieser Meinung gekommen bin. Leute, ich verkünde hiermit, dass der beste Freizeitpark Deutschlands der Europapark ist.
Oh!
Oh!
Und das aber jemandem, der im Phantasialand geboren ist. Das ist krass.
Und das von jemand, der im Phantasialand geboren und quasi aufgewachsen ist, der quasi aus der Neptunbrunnen-Nachbau-Zitze des Phantasialands, die Phantasialand-Muttermilch aufgesogen hat. Jemand, der das Phantasialand in- und auswendig kennt, in all seinen Varianten seit 1982. Jemand, der das alles er und durchlebt hat, sitzt jetzt hier im Jahr 2023 und verkündet, der Europapark in Rust ist der beste Freizeitpark Deutschlands.
Wahnsinn.
Wie lange warst du da?
Ist nicht leicht für mich. Ich war jetzt da, lustig, ich war, als Corona so irgendwie in Gang war, war ich da mal eingeladen, weil Janine Ullmann, ehemals Janine Reinhardt, eine Talkshow da gemacht hat. Und das war ganz
cool. Ja, das hast du auch hier drüber geredet.
Genau, das hatte ich auch hier erzählt. Irgendwie. Das war ganz cool. Und damals hatten die vom Europapark zu mir gesagt, ey, wenn du jemals wiederkommen willst, sag einfach Bescheid, du bist jederzeit herzlich eingeladen, was ich sehr, sehr nett und sehr cute fand. Und anders als Amerikaner, die sowas ja nur aussprechen, habe ich das dann jetzt in Anspruch genommen, weil Maria und ich ja in Urlaub gefahren sind und dann gesagt haben, das ist doch so auf halber Strecke, dann können wir da ja irgendwie Rast machen, dann machen wir einen Tag Freizeitpark und fahren am nächsten Tag weiter.
Rast in Rust.
Und dann habe ich denen eine Mail geschrieben, habe natürlich eigentlich gedacht, so komm, das ist jetzt so lange her, die werden denken, hä, wer sind Sie, bitte verschwinden Sie, und habe mit nichts gerechnet. Und dann, weil ich die auch so ein bisschen ins Blaue geschrieben, ich hatte nur noch eine E-Mail-Adresse und habe gesagt, ja, ich war ja da in der Sendung, mir wurde gesagt, das und das und das wollte ich mal fragen, bla bla. Und dann haben die gesagt, ja, natürlich, in welches Hotel wollen Sie denn? Sie sind herzlich eingeladen, kommen Sie vorbei. Und
ach, cool.
Ich so, wow, also wirklich völlig unkompliziert und super nett, haben sich sehr gefreut, haben uns ein tolles Hotel zur Verfügung, ich muss jetzt wahrscheinlich hier sagen Werbung oder so, keine Ahnung, wegen Produktplatzierung oder wegen
Werbung
wegen Einladung. Werbung wegen Einladung. Aber,
Werbung wegen Einladung.
Aber haben das irgendwie alles gemacht, super nice. Und wir waren dann in diesem Hotel, die haben ja da dieses, wo ich auch war, dieses, ich weiß gar nicht, neben dem Schwimmbad, die haben da auch dieses Rulantica-Schwimmbad da. Und daneben ist so ein Hotel, das wie so ein Museum sein soll, wo ich auch damals war. Und da waren dann Maria und ich und sie hatten dann einen Tag im Freizeitpark, hatten einen Tag im Europapark. Und ich habe den ja, ich glaube, ich war einmal da mit meinen Eltern, dann muss ich aber so 12, 13 gewesen sein, also jetzt auch schon über 30 Jahre her. Und dann war ich einmal damals bei der Talkshow, aber nur als es dunkel war, kurz noch auf zwei Achterbahnen. Und jetzt war ich einmal den ganzen Tag da als Erwachsene. Und was, ich fand das echt richtig gut. Also es gab ein paar Achterbahnen, die ich so, die fand ich nicht so gut. ich bin zum Beispiel mit dieser, es gibt ja diese russische Achterbahn da, diese
Eurosat.
Eurosat.
Ist mega geil, in der Kuppel drin, Alter, im Dunkeln, wie geil.
Ja, die finde ich ganz Horror. Also weil,
warum?
Man fährt ja so im Dunkeln ewig hoch um diese russische Rakete. Übrigens auch.
Mit der besten Warteschlangenmusik aller Zeiten.
Ja,
warte mal,
mit so 90s-Techno.
Nee, ich stopp dich jetzt hier, bevor du Hate-Nachrichten kriegst. Ich glaube, ich spreche gerade für alle ZuhörerInnen da draußen. Das ist die mit Abstand legendärste und das ist ein absoluter Kult der Eurosat.
Ja, aber es ist einfach, es macht einfach keinen Spaß.
Warum? Ist doch voll geil.
Weil man fährt in diesem russischen Satelliten hoch, auch gar nicht gut gealtert, by the way. und dann ist man da oben an diesen Türmen und fährt dann oben um die verspiegelten Türme herum.
Ja,
ein bisschen
geil.
Wilde Maus-mäßig, immer so über dem Abgrund hängend sozusagen. Oh. Das fand ich sehr unangenehm. Und vor allem, weil ich zufälligerweise rückwärts gefahren bin. Man muss dann ja einfach einsteigen, wo man rein darf. Und dann saß ich so, dass ich die ganze Fahrt rückwärts gemacht habe.
Ja, aber ihr habt mich damals gemobbt, als ich im Phantasialand, als mir den fucking Dreiviertel des Tages schlecht war und ich kreidebleich den Podcast aufnehmen musste, weil ich ja meine Meinung, weil ich ja auch gesagt habe, ja, weil ich rückwärts fahren musste. Und ihr so, hast du ganz normal, es dreht sich
da. Wir haben mich da doch nicht gemobbt, du hast dich selber gemobbt.
Ja, stimmt. Manchmal ist meine Erinnerung ein bisschen.
Also mir war ja auch jetzt nicht den ganzen Tag schlecht danach.
Nein, das war jetzt ein bisschen Spaß, aber ja.
Und dir war
ich bin
ja
nur sauer, dass ihm das nicht gefallen hat. Ich kann das nicht glauben.
Jetzt warte doch mal. Die war ja auch nicht schlecht nach der Achterbahn, auf der man auch rückwärts fährt, die sich by the way übrigens die ganze Zeit dreht. Also im Phantasialand sitzt man mal rückwärts, mal vorwärts und so. Das ist bei der Euromir nicht der Fall gewesen. Ich habe einfach die ganze Fahrt rückwärts verbracht. und dir wurde schlecht nach dieser neuen Achterbahn, mit der man so losschießt im Phantasialand.
Nee, das war diese langsame, wo man sich tatsächlich öfter mal dreht, von vorne nach hinten, das war die.
Ah, okay. Ja, aber dann war die auf der
anderen Seite. Aber sorry, ich will dir gar nicht dein Europapark-Lob Wind aus den Segeln nehmen. Sorry, also, es hat mich nur sehr stutzig gemacht, dass du diese Bahn, die meine ganze Jugend geprägt hat, nicht magst.
War nichts für mich, hat mir nicht gefallen. Dann war ich auf der Holzachterbahn.
Ja, die ist geil, Schweiz.
Sehr großen, die sieht geil aus, die ist auch schön gemacht. Ich bin nur als erstes morgens draufgegangen, das ist keine gute Idee, weil die schon arg rüttelt und ruckelt und das ist dann, in meinem Alter geht das nicht mehr.
So. Hast du gecheckt, was das sein soll aber?
Wie, was das sein soll?
Ist ja eine Bobbahn.
Hä?
Ja, das soll so eine Bob, das ist ja immer in Ländern unterteilt, das ist ja die Schweiz, wo diese Holzachterbahn.
Nee, du meinst, es gibt ja auch die Schweizer Bobbahn.
Weißt du was, ich lasse dich jetzt einfach erstmal reden, ich bin viel zu aufgeregt gerade, erzähl einfach erst was.
Es ist ja eine Holzachterbahn, die ist quasi in Skandinavien, weil die so tormäßig soll.
Ja, du hast recht, ja.
Und das ist die höchste Achterbahn im Europapark und man fährt da sehr hoch, diesen Berg sehr hoch, obwohl die höchste ist, glaube ich, die Mercedes-Achterbahn, egal. So, auf jeden Fall, das war sehr ruckelig, ist aber bei einer Holzachterbahn typisch und war irgendwie schön gemacht, aber auch da, naja, war okay, aber so. Und dann sind wir weitergegangen, dann waren wir auf diesem Arthur und die Minimoys Ride, den es ja jetzt seit, ich glaube, der ist von 2016 oder so, also so super alt ist der noch nicht. Und der war sehr schön gemacht, der hat sehr großen Spaß gemacht, obwohl ich den Film überhaupt nicht irgendwie spannend finde oder so, aber das war eine sehr schöne Mischung aus so einem Ride mit so Achterbahn-esken Elementen, die aber trotzdem so der ganzen Familie Spaß machen. Das war sehr, sehr schön gemacht. Und dann war ich unter anderem auch in Frankreich, da gibt es so eine Moulin Rouge-Achterbahn, sogenannte Achterbahn im Dunkeln. Im Phantasialand war das ja irgendwann in den 80ern das Space Center, die Achterbahn im Dunkeln, die war aufregend, die war cool und dann haben sie da irgendwann den Flug des Falken draus gemacht und einfach nur alles dunkel und die Space-Kostüme abgehangen, also völlig lieblos das zu einer anderen Achterbahn-Erzählung umgewidmet, völliger Schrott. In Europapark ist das Thema Moulin Rouge. Man fährt mit der Achterbahn, in der Achterbahn-Gondel, erstmal ewig lang so einen Turm hoch um eine Art Eiffelturm herum. Man landet dann an der Spitze des Eiffelturms und wird dann ins Dunkle geschickt, wo immer wieder so Sachen aufblitzen von so Kankan-Tänzerinnen. Man hört auch die ganze Zeit den Kankan, also und dann sieht man mal zwischendurch so Tänzerinnen, dann ist es wieder dunkel, dann sieht man irgendwie Blitze, Feuerwerk und so. Das war eine der besten Achterbahnen, auf der ich in meinem ganzen Leben jemals gewesen bin. Ich bin ja,
die Euro-Ding ist aber auch im Dunkeln, by the way, aber okay.
Ja, aber die ist eben auch sehr viel draußen. Also ich meine, ich fahre ja draußen um die Türme rum, da ist ja nicht dunkel.
Das ist ja nur der Aufstieg zum, ach egal.
Nein, der Aufstieg ist im Dunkeln, dann bin ich sehr lange draußen, kreise um die Türme und komme dann ins Dunkle, um dann wieder unten rauszukommen.
Diese, ey, aber das wird das Ding sein, Herr, welches die Freundschaft zwischen mir und Nils kommt.
Also das, ja, vor allem finde ich gut, dass Nils sagt, dass er festlegt hat, dass das der beste, dass das die, der beste Freizeitpark, ja, nur, überhaupt ist. Und du die, ja, ganze Zeit so, so, ja, aber nee, du verstehst das nicht.
Ja, okay, sorry, weiter.
Und die ist aber so schlau erzählt, die ist so gut gemacht, die Strecke ist fantastisch, die funktioniert sehr gut für eine Achterbahn im Dunkeln. Also diese Moulin Rouge Achterbahn ist wirklich, 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 ich war völlig geflasht danach, die ist fantastisch, da war ich hellauf begeistert. Ich bin dann den ganzen Tag noch mit Maria durch den Park gegangen, wir waren dann unter anderem auch auf der Schweizer Bobbahn, von der du gerade eben gesprochen hast, Donny, ja, das, genau, ist ja auch so, eine, da sitzt man in so Bobs auf so eine Art Holz.
Mit diesen übel schlechten NPC-Roboter-NPC, Schweizer Käsemachern und so. Ja.
Also so, die ist ja auch nett irgendwie, die ist ja auch irgendwie witzig, ja, und haben so verschiedene Sachen gemacht. Es war ein guter Tag, wir hatten super Wetter, es war nicht sehr voll, wir sind überall super schnell drangekommen.
Wie lange wart ihr nochmal? Das hast du, glaube ich, eigentlich gar nicht gesagt, oder?
Ne, wir sind morgens rein, wir durften ja, weil wir im Hotel waren, auch früher rein.
Ja,
eine halbe Stunde früher rein. Und waren dann so bis, ich glaube, so bis halb fünf ungefähr, hatten dann so das.
Aber ihr wart nur einen Tag. Das,
genau, wir waren nur einen Tag, wir haben auch das Wichtigste, okay, gesehen. Maria geht ja nicht auf Achterbahn, für die ist ja immer der Park sozusagen das Interessante. Und ich feiere gerne Achterbahn und so.
Ihr
so
geht dann Zeug, getrennte Wege, oder was? Oder
nö, aber sie wartet was? Dann auf mich. Oder du, okay, kann ja auch, wenn du alleine in Achterbahn gehst, bist du ja meistens auch schneller dran. Es gibt ja auch Single-Lines, ja, und sowas, wo du irgendwie schneller rankommst.
Ja, kenn ich.
Und dann wartet sie auf mich. Aber manche Sachen, nicht zu diesem Art und die Minimoys, habe ich sie so ein bisschen überredet, aber dann fand sie es auch super und so. Also das war sie. Und die Schweizer, ja, Bobbahn hat sie auch mitgemacht, by the way. Also bei so ein paar Sachen ist sie dann dabei. Und dann sind wir den ganzen Tag rumgelaufen. Und was das Besondere am Europapark ist, was den Europapark so besonderer macht als das, oder was er auch vor allem besser macht als das Phantasialand, ist, was ich sehr beeindruckend fand, ist die Art, wie die Rides, also es sind ja relativ viele Achterbahnen tatsächlich auch, aber wie die es schaffen, die Rides und die einzelnen Bereiche alle sehr miteinander zu verschmelzen. Du hast immer, irgendwo taucht plötzlich ein Achterbahnwagen auf oder ein Wildwasserbahn. Die haben auch mehrere Wildwasserbahnen. Irgendwo taucht so ein Wildwasserbahnwagen auf, während du durch den Märchenpark gehst und dann siehst du da hinten aber schon wieder irgendein Karussell und daneben. Also alles ist so sehr ineinander verwoben. Und zwar in dem Sinne, dass du immer alles überall siehst. Und das ist, im Phantasialand ist es sehr, ist relativ strikt in seine Bereiche aufgeteilt und auch oft so sind die, dienen die Attraktionen oder die Rides als so eine Art Sichtblende, weil dahinter dann der neue Bereich ist, sodass du den vorher nicht siehst und so, dass du voll in diese neue Welt eintauchst.
Das klingt
sozusagen
voll gut alles.
Das Konzept ist mir auch klar, aber das hat mir im Europapark, das kenne ich übrigens auch nicht aus den Disney-Parks, also Disneyland Paris auch eher wie Phantasialand, Universal Studios, Orlando und so auch alles eher wie Phantasialand, aber im Europapark wird sehr darauf geachtet, dass alles ineinander übergeht und alles miteinander verwoben ist. Und das ist sehr interessant, das ist sehr schön gemacht. Das ist
kann ich mal eine Frage stellen?
Ja.
Die ist mir sehr wichtig, weil ich höre da gerade zu, ne, und werde richtig, in meinem Bauch fühle ich Nostalgie, weil ich bin da auch früher, wir sind auch mal so nach dem Abi mit ein paar Freunden dahin gegangen und so, ja. Das war Hammer, war ein Hammertag so. Und womit ich immer Europapark verbinde, und meine Frage, und ich hoffe, du sagst jetzt ja, gibt es noch diesen kleinen Zug, der überall rumfährt?
Ja, na klar. Ja, ja,
oh, das ist das Allergeilste, Mann. Da sind wir als Kinder auch immer ausgestiegen in den Tunnels und so und haben da Quatsch gemacht. Dann haben wir uns immer so hingestellt und dann die so gemimt, als wären wir so ein NPC, haben so gewunken auch und so. So robotermäßig. Ach geil, weil das finde ich immer das Geile, weil da kannst du ja so auf und ab, so hop-in, hop-out-mäßig.
Ja, ja, genau.
Und damit kommst du ja gut durch den ganzen Park, ja.
Wir haben dann auch immer diese Monorail genommen. Es gibt ja zwei Monorails.
Ja, die kenne ich noch nicht, die ist neu für mich.
Die einen,
ja,
gut durch den Park bringen. Gibt es ja eine kleine und eine große irgendwie, die sind auch sehr praktisch, um von Bereich zu Bereich zu fahren und so. Also das ist, ich muss wirklich sagen, und ich werde das Phantasialand natürlich immer lieben und es wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben, Aber Stand jetzt, Stand heute, muss ich als großer Freizeitpark-Liebhaber, Aficionado, Fan und Bewunderer sagen, dass der Europapark im Moment hierzulande, weil ich kenne ja auch den Heidepark, hierzulande der beste Freizeitpark ist.
Also wenn irgendjemand zuhört, der was mit Europapark zu tun hat, beruflich, ja, oder irgendwie da was machen kann. Ihr kennt uns Leute da draußen. Wir schieben seit Ewigkeiten unsere On-Tour-Folge auf nach Amsterdam. Ist ja alles nur aufgehoben, nicht, ne? Ist es nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Aber wenn, ich ahne da, das könnte so eine absolut legendäre Folge werden, wenn wir drei und Maria, wenn sie Lust hat, mal so quasi dahin fahren dürfen für mal, vielleicht mit einer Übernachtung und dann sozusagen den Aufhänger nutzen für, wie im Phantasialand damals, so nochmal so eine A Day With uns Folge aufnehmen. Toll. Hätte ich so Bock.
Man muss ja auch sagen, dass wir die Phantasialand-Folge damals heimlich aufgenommen haben.
Aber es hat niemand geschadet im Phantasialand. Außer, dass mir halt schlecht wurde und wir das Butterbier nicht so geil fanden.
Ja, es hat sich jemand gemeldet. Das war wirklich, was ja, und dann waren
so. Hat sich jemand gemeldet? Was?
Vom Phantasialand. Maria und ich sind ja dann auch.
Aber die fanden es gut, aber oder nicht?
Die haben es so hingenommen, also, ja, glaube ich.
Das klang gerade so, als hätte sie jemand verklagt im Nachhinein oder so.
Wir sind ja dann so relativ früh dann da weg, nicht nur, weil wir alles gesehen haben, sondern weil wir dann auch noch ins Rulantica wollten. Das ist ja die neue Attraktion vom Europapark. Das ist halt so ein Aquapark, ich weiß nicht, wie man das nennt.
Mit so Rutschen und so.
So ein Erlebnisschwimmbad mit so x Rutschen. Und da sind wir dann hin, weil da gibt es dann so ein Late-Night-Ticket, so ein, ich glaube, Mondschein-Ticket heißt das oder so, von 19 bis 22 Uhr. Haben wir gedacht, komm, machen wir noch 3 Stunden da. Das ist irgendwie genau richtig. Und das war auch ganz nice. Also da gibt es dann natürlich, was ich ja sehr liebe, das haben wir auch direkt als erstes gemacht, sind diese Ringe, wo du dich so reinlegst und dann wirst du in so einem Kreisparcours. Bahn.
Ja, ja.
So rumgetrieben sozusagen.
Ja, genau. So Current fließt da einfach.
Ohne dass du was machst, aber so ganz milde Strömung nur. Da habe ich dann erstmal schön drauf gechillt. Das war mega gemütlich. Und dann sind wir auch auf eine Rutsche, wo wir auf so einem Zweierring gemeinsam runterrutschen konnten, die tierisch Speed drauf bekommen hat.
Das ist aber cool. Da
sind super viele Rutschen, manche, die echt brutal aussehen. Wir sind da auch nicht auf die ganzen Rutschen gegangen, weil das zum Teil wirklich irgendwie so lebensgefährlich was aussah. Also ist es nicht, aber so, dann waren wir draußen, dann hat draußen DJ aufgelegt am Pool und dann saßen Leute draußen so an der Poolbar und haben sich da so Cockies bestellt. Haben wir dann natürlich auch gemacht. Da habe ich irgendwas wahnsinnig Süßes getrunken, während der DJ irgendwie so, ich finde es immer so witzig, es gibt immer so DJs, der hat natürlich musste der so gefährlich auflegen, klar, weil das ist natürlich das Publikum in Rulantica, sind jetzt keine Leute, die Wert auf einen besonders guten DJ oder auf besonders große kennerische Independent-Tracks legen. Also musste der natürlich gefällig auflegen. Und der hat dann so gespielt und hat auch so ein paar Hits gespielt und so. Und dann hat der, und das beobachte ich super oft bei so DJs und ich finde es immer mega witzig, dann hat der so ein paar Mashups mit in sein Set gepackt, wo dann so zwei bekannte, ich weiß nicht mehr welche, aber wo dann so zwei bekannte Songs zusammengepackt wurden. Und das Geile bei solchen DJs ist immer, die legen das dann auf und dann gucken die so in die Masse mit so einem Blick so, naja.
Habt ihr es kapiert?
Habt ihr kapiert? Ja, genau. Das sind die zwei Lieder zusammen. Das sind die zwei Lieder in einem.
Genau.
Das finde ich immer mega witzig und ich gucke dir dann immer an so nach dem Motto so, ja okay, es wären beides zwei einzeln sehr gute Songs gewesen. Der hat dann so aufgelegt, dann war da so ein bisschen so die Leute halt am Trinken und dann waren wir da ein bisschen und dann sind wir da rein. Und da haben wir dann etwas entdeckt, was es da gibt und zwar auch wie so ein künstlich angelegte Strömung, künstlich angelegter Bach, Fluss, was auch immer, you name it. Aber zum Reinlegen, der ist dann auch nicht besonders tief, man soll sich auf den Rücken legen und dann wird man da so durch so einen Parcours wie in so einer Stromschnelle durchgewischt, durchgespült vom Wasser. Und das hat so krass Bock gemacht. Die ganzen Rutschen, kannst du alles haben, mach damit, was du willst, brauche ich nicht. Aber dieser kleine Reinlegebach, das war mein Highlight vom Rulantica. Das war so entspannt und lustig und so geil gleichzeitig. Das ist für mich das Beste, was ich jemals in so einem Schwimmbad erlebt habe.
Krass, du bist richtig begeistert, das klingt schön. Ich wollte, aber die ganze Zeit wundert mich einfach, irgendwie habe ich das eingangs entweder nicht verstanden, du hast jetzt gesagt einen Tag, aber ihr wart doch abends da. Wie viel Übernachtung, das war so meine Frage.
Wir sind gekommen.
Ja, guck mal, das habe ich jetzt ganz verstanden, ich hab die ganze Zeit jetzt gesagt, hä, waren die jetzt einen Tag da? Nee, ihr wart schon zwei Übernachtungen.
Zwei Nächte und einen Tag im Park, genau. Also wir sind angekommen und eingecheckt und haben dann gepennt, sind dann am nächsten Tag in den Park, dann abends ins Schwimmbad.
Jetzt macht das Sinn, genau, okay. Ach geil. Ey, ich habe jetzt voll Bock bekommen, das zu machen. Jetzt ohne Witz. Ich weiß, es klingt jetzt voll wie so eine krass bezahlte Werbeveranstaltung. Ja, aber weil ich auch da früher, wie gesagt, auch selber immer war und ich überlege gerade die ganze Zeit, ich hätte da voll Bock, einfach mal alleine hinzugehen tatsächlich. Einfach so, ich mache das ja voll gerne, so alleine auch generell reisen, aber auch gerne mal so Nostalgie. Ich bin auch früher mal so in Dublin in meine alte Hood gegangen und so. Ich mag das mal voll gerne, so mal sowas abspazieren, wo man so Erinnerungen damit verbindet, weißt du, ich meine? Und ich hätte voll Bock mal im Europa, aber ich hoffe einfach, dass auch super viel von dem alten, was würdest du sagen, hast du das Gefühl gehabt, da waren noch so einige so in Anführungszeichen abgerockte Sachen, weil die, auf die habe ich ja Bock, ich will die also nicht alles modernisiert.
Der Märchenwald ist ja, der Märchenpark ist ja noch da, wo die
und das Euro-Ding, Russending ist auch noch, haben die noch die Mir da draußen, wo man so reingehen kann, die angucken kann?
Naja, das ist, dieses Russending ist auch noch da, wie gesagt, wirkt in heutigen Zeiten nicht so richtig cool, da hätte man, aber was willst du machen, ist halt so, ist halt das ganze Ride aufgebaut, das kriegt man irgendwie nicht mehr raus. War ich in so einer Geisterbahn, die schien mir auch ziemlich oll.
Ja, aber warte mal, meinst du, die sollen das jetzt wegen dem aktuellen Russland-Konflikt, sollen die das jetzt abbauen oder was?
Nee, nicht abbauen. Nee, habe ich doch auch jetzt gar nicht gesagt. Also,
ach so, ja, das ist meine Frage. Ich habe das jetzt so verstanden.
Es ist nicht abbaubar, es wirkt halt nur jetzt gerade einfach unangenehm, der russische Staat ist technisch so super, das ist ja quasi die Erzählung dieser Achterbahn, es wirkt in heutigen Zeiten, wo man auch irgendwie sieht, was die da machen, ja,
ich wollte da gar nicht bissig sein, sorry. Ich hatte es tatsächlich einfach so jetzt nicht ganz einordnen
deswegen können. Dann war ich in so einer Geisterbahn, die scheint mir auch etwas älter zu sein. Lustigerweise ist die Geisterbahn ähnlich strukturiert wie die im Phantasialand, die ja auch der älteste Ride im Phantasialand ist.
Sind diese Muschelsitze, ne?
Genau, diese Muschelsitze, diese Geisterrikscha, wie sie im Phantasialand heißt, geil, die hier auch ähnlich ist, auch ähnlich aufgebaut ist, ähnliche Effekte hat und so. Dann waren wir in so einem Fluch der Karibik-Ding, das schien mir auch etwas älter zu sein, ja. So ein Piratenboot-Geschichte.
Schaukel haben wir, ja.
Was hatten wir noch für. Dann,
Wie fandst du denn Silverstar, oder wie das heißt, dieses Mercedes-Ding, der so losschießt?
Das ist die einzige, auf der ich nicht war. Das ist die einzige, auf der ich nicht war.
Warum,
weil ich war ja letztes Mal, als ich bei dieser Fernsehshow war, war ich ja auf dieser blauen, wie heißt die, Blue Star oder so? Nee, die heißt Blue irgendwas.
Die ist, glaube ich, neu, ja. Die
Blue,
ist
krass. Blue Fuck Me oder so. die ist ja super. Da war ich ja im Winter drauf und war ja völlig geflasht, wie gut die ist. Deswegen bin ich da jetzt nicht nochmal drauf, weil kannte ich ja
ist
schon.
Ist es nicht die, Herr, wo Paulina draufgeschickt worden ist für dieses, dass sie da so die ganze Zeit fahren muss?
Ich weiß gar nicht, ob das da war, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, welcher Freizeitpark das aber wahrscheinlich. Ja,
und dann war ich jetzt, ich war noch auf einer, die haben eine virtuelle Achterbahn. Du kommst dann da rein und dann kriegst du so einen Helm auf und dann wird dir so eine Geschichte erzählt, du bist in so einer Art Alien-Planet, so, nee, sozusagen.
Natürlich.
Du bist auf so einem Alien-Planet und du musst gegen so einen Alien kämpfen, zusammen mit deiner Einheit, und dann, das siehst du dann alles durch diese VR-Brille, und dann bist du da in dieser Stadt und dann musst du irgendwo lang gehen, die Brille zeigt dir wo lang, und dann musst du dich hinsetzen, alles mit der Brille auf, und dann geht der Bügel zu und dann fährst du durch die Achterbahn, während du die Brille auf hast. Fährst du mit dieser Achterbahn. Also
finde ich ja immer lame. Universal Studios hat ja nur solche Achterbahnen.
Du spürst quasi die Bewegung, aber du siehst halt diesen computergenerierten Ride. Das ist da hinten neben dieser Silverstar, neben dieser Mercedes, kostet sogar irgendwie extra, kostet irgendwie 5 Euro oder so. Und dann habe ich gesagt, komm, probiere ich mal aus, will ich mal wissen, wie das ist. Das fand ich richtig scheiße. da war auch nichts los, wollte keine extra zahlen, es hat überhaupt keinen Bock gemacht. Es ist auch andauernd, auf meinem Display stand immer wieder Verbindung zum WLAN unterbrochen, so mitten auf dem Bild. Und dann ist es auch, und dann ist einem auch sofort schlecht geworden und man hat auch gar nicht gecheckt, wo bin ich, und das ist mega nervig gewesen. Also es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Deswegen, davon würde ich dieses Geld zu investieren, davon würde ich abraten und sich davon lieber irgendwie eine Pommes holen oder so. Das war auch eines der unaufregenderen Erlebnisse.
Was sind denn die Preise so? Weil früher war das auch immer so ein absolutes Ding, wo wir, als wenn wir da als Jugendliche hin, war immer so, wir konnten uns eine Pommes leisten, weil das einfach so immer so arschteuer da drin ist, so Tankstellenpreise.
Ich fand Preise überraschend okay. Also es gibt Freizeitparks, die da mehr für nehmen. Klar, es ist ein bisschen teurer als im Imbiss, aber es ist jetzt nicht so, dass man denkt, das ist jetzt völlig übertrieben.
Fand ich auch beim Disneyland.
Ich glaube, ich habe für die Pizza, weiß ich nicht, 8 oder 10 Euro gezahlt oder so, für so eine sehr schlechte Margarita, aber das ist preislich völlig okay. Also
okay,
das,
geil. Weil ich glaube, ich war auch noch nie da, sozusagen, als ich Geld hatte. Ich hätte halt voll Bock, da einfach einmal einen Tag zu bringen, wo ich mir einfach auch nicht überlegen muss, ob ich mir eine Pommes leisten kann oder nicht.
Was mir auch noch sehr gut gefällt, ist die, heißt es Voliere? Ich weiß gar nicht, ob das Voliere heißt. Ich glaube, so ähnlich. Ich glaube, es heißt nicht Voliere, aber so ähnlich. Auch relativ neu. Ganz vorne am Eingang, direkt links. Da kommst du rein Und das ist auch präsentiert von German Wings oder Euro Wings oder irgendeine Fluglinie halt. Und dann werden die Leute alle auf so eine ganz lange Bank gesetzt und so ein bisschen angeschnallt, nur mit so einem Bauchgurt. Und dann fährt das so nach vorne und dann hängst du vor so einer riesengroßen Leinwand. Und dann wird das so ein bisschen mitgeschüttelt. Aber nicht geschüttelt, sondern eher so sanft bewegt. Und du siehst halt so einen Film, wo so ein Adler oder irgendwas so durch die Gegend fliegt oder irgend so ein selbstgebautes Flugzeug. Und du bist so dabei und schwingst so mit und so. Und das ist sehr entspannend, aber auch sehr berührend. Das fand ich sehr gut gemacht, obwohl es so zugesponsert ist. Dann irgendwann fliegt dann auch so eine Eurowings-Maschine durchs Bild und du denkst, okay, Alter, come on. Aber es ist sehr süß gemacht und das hat mir auch sehr gut gefallen. Das fand ich auch schön.
Da müssen wir mal zusammen, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Also.
Ja, ich habe auch richtig Bock. Es ist auch schön, dir zuzuhören, wie du da so, man hört einfach auch raus, dass du da richtig abnerdest und begeistert bist.
Wir hatten da echt einen schönen Tag. Wir sind noch mit so Sissi-Booten, sind wir durch die Gegend gefahren. Dann kriegst du Sissi-Szenen gezeigt, die irgendwie extra da gedreht wurden und so.
War es voll eigentlich? Oder
nee, es war, wie gesagt, es war genau richtig. Es war, glaube ich, ein Montag oder ein Dienstag, an dem wir da waren. Es war
wahrscheinlich keine Ferien mehr oder so vielleicht.
Genau, keine Ferien mehr. Es war aber noch voll warm. Und es war wirklich genau richtig. Das war perfekt. Man musste kaum anstehen an vielen Dingen, nur an Achterbahnen und deswegen für uns ideal.
Ja, nice. Ich gehe dahin. Ich werde nach der Aufnahme googeln und mal gucken, wie man da eigentlich hinkommen könnte für so einen Zweitagestrip oder so. Dann gehe ich mal allein dahin. Mache ich einen Vlog. Dann habe ich wenigstens, kann ich es beruflich, kann ich mir die Ausrede. Ist aber geil, wenn man vloggt, kann man immer sagen, ja, ich sehe beruflich.
Also an der Stelle, falls das jetzt, ich weiß nicht, müssen wir das jetzt als Werbung kennzeichnen? Ich glaube ich nicht. Bei Instagram hätte ich jetzt Werbung hinschreiben müssen, oder? Nur weil ich quasi den Eintritt
geschenkt habe. Du hast einmal klar gesagt, das ist unbezahlte Werbung. Passt schon, glaube ich. Solmecke, sonst frag mal Solmecke, was WBS Legal wird sich dann schon melden.
Grüße gehen raus.
Ich war letztes Wochenende.
Ich finde, Hermann erzählt jetzt nur noch.
Ach so.
Ja, ich wollte gerade sagen, ab jetzt erzählt nur noch Hermann, weil kam es irgendwie so wenig zur Sprache, ist mir aufgefallen.
Das Beste ist, Hermann ins Wort zu fallen, um zu sagen, ich finde, jetzt redet nur noch Hermann. Ja, genau.
Das habe ich jetzt auch gerade gedacht in dem Moment. Okay, ich bin ruhig.
Ich war letztes Wochenende die Tage auch ein bisschen in Köln, da dachte ich auch, da hatte ich so einen Tag nichts zu tun, da dachte ich auch, fahre jetzt ins Phantasialand. Habe ich dann aber doch nicht gemacht, leider. Aber hätte ich vielleicht auch machen sollen. Schade drum. Mache ich nächstes Mal.
Es wäre so schön gewesen, wenn du jetzt wirklich die letzte halbe Stunde einfach nur noch du so übers Phantasialand und wie geil das war und so.
Nee, ansonsten bin ich heute ziemlich genervt. Meine Spülmaschine geht nicht mehr richtig. Der Luftströmer ist kaputt. Der Luftströmerschlauch. Also das ist so ein Dingsraum, da muss ich rein. Den muss ich irgendwie reinigen. Da komme ich aber nicht ran. Jetzt habe ich schon den Sumpf unten rausgebaut, den Abflusssumpf, ne? Abgeschraubt komme ich trotzdem nicht hin. Jetzt muss ich wahrscheinlich das ganze Ding auseinandernehmen. Aber wenn ich jetzt die ganze Spülmaschine auseinandernehme, ist sie ja für immer kaputt. Also machen wir uns nichts vor. Aber
du kannst sowas selber, aber theoretisch hast du.
Ich weiß, was kaputt ist, aber ich komme nicht dran.
Ja. Auseinandernehmen, ja.
Ja. Ich hatte nur einmal, habe ich einen Flusensieb gesäubert. Oh. Das Einzige, was ich handwerklich mal gemacht habe in meinem ganzen Leben.
Aber jetzt habe ich direkt eine Frage an euch beide. Ihr seid ja eine Berliner High Society.
Schickeria quasi.
Schickeria, ja. Habt ihr denn den Besuch der letzten Tage mitbekommen? Ich glaube, gestern ist das passiert.
Kanye West. Natürlich, weil man musste fast Gemüse geben.
Ja, wie lustig.
Das hat mir in meiner Seele so abartig wehgetan. Das hat mich den ganzen Tag traurig gemacht. Unglaublich. Da geht er wirklich, so ein absoluter Weltstar, Hollywood A-Lister, Kanye West, weltberühmt, geht nach Berlin. Und wo geht er Döner essen? Bei Mustafas Gemüsedöner. Den fucking most overrated Touri-Döner, wo halt irgendwelche, keine Ahnung, Steffis aus Baden-Württemberg anstehen, um sich einen zugegebenermaßen guten, also mehr als durchschnittlich guten Döner holen. Aber jeder Berliner oder jeder, der länger als 5 Jahre in Berlin wohnt, weiß, über diese Schlange kann man nur mit den Augen rollen, weil es gibt viel bessere Döner in der Stadt, vor allem da in der Nähe, Mehringdamm auch und so, wo man sich nicht anstellen muss. Das fand ich so schlimm.
Aber wie lustig, dass selbst so riesige Stars mit ohne Ende Kohle, dass die da auch auf sowas quasi, dass die sagen, ja, hier, das ist irgendwie bekannt, da gehen wir mal hin. Fand ich interessant.
Ich hoffe ja die ganze Zeit auf, dass er auch noch ein Bild auftaucht, wie er nicht ins Berghain reingekommen ist, wie Elon Musk auch. Kann ich mir gut vorstellen.
Er ist ja nicht damit berühmt geworden, besonders schlau zu sein.
Ja. Aber man hat ja irgendwann so viele Assistenten. So, aber ihm ist das. Aber ich finde es so krass, wie unberechenbar verrückt Kanye West ist. Ne? Da ist also, man weiß nie, was passiert als nächstes. So jetzt steht er einfach in der Schlange bei Mustafas Gemüsedöner. Ne? Also weiß nicht.
Ja, aber ich fühle mich irgendwie unwohl damit, dass wir den jetzt so abkulten, weil wir waren uns ja eigentlich relativ einig, dass das ein antisemitisches Arschloch ist.
Nee, deswegen, es war auch keinerlei Kult von meiner Seite.
Aber wo
so,
wurde jetzt hier abgekultet? Verrückt. Wir haben den gerade. Ich habe mich beschwert darüber, dass er sich. Okay, ich habe gesagt, okay, A-Lister und Weltstar und so gut, aber. Was mich ja eher nervt, also er ist ein Otto auf jeden Fall, haben wir neulich schon definiert, klar. Ja. So, aber ich glaube, was mich nervt, ist halt, dass dieser Döner, der eh schon viel zu overwertet, jetzt international Werbung bekommt. Bald haben wir da ganz viel Amis auch und so.
Na, aber da sind doch sowieso immer auch viele Amis. Das ist doch wahrscheinlich in jedem Lonely Planet überall.
Das sind so Expats, aber so, wenn das jetzt irgendwie bei TMC landet, weißt du, Berlin's most famous Döner, glaub mir mal, das wird jetzt nochmal mehr PR-Schub für Mustafas Gemüsedöner. Aber ich gönne ihnen ja, das sind ja auch coole Leute. Ich weiß ja noch damals diese Kampagne, die, glaube ich, Dojo gemacht hat und so. Das war ja auch alles ganz lustig. Ist ja auch echt ein gutes Beispiel für Marketing tatsächlich. Das ist ein Paradebeispiel für, wenn man so ein bisschen so ein Produkt so gut bewirbt und so Promotion, also PR macht und so. Aber ja, also sorry, jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre und dann wirklich so eine Schlange sehe, die teilweise 500 Meter ist,
Nee. Der war mal hier bei uns, der Mustafa, weil der war quasi als Überraschungsgast, als hier alles gesagt aufgenommen wurde.
Ach echt, geil.
Mit Tim Raue. Tim Raue, ja, der Sternekoch aus Berlin, der war Gast. Und dann kam und dann kriegen die ja immer Essen, das sie sich wünschen. Und er wollte eben Döner von Mustafa haben, weil die beiden sich auch kennen. Und dann hat sich Mustafa noch kurz dazugesetzt beim Gespräch. Und da war es so, dass sie dann so darüber gesprochen haben, was hat man so für Margen in der Gastro. Und dann hat Tim Raue gesagt, naja, wenn es gut läuft, dann kriegt er am Ende so 4% raus oder so ungefähr, glaube ich, weil bei ihm alles so teuer ist und so hochwertig, dass alles in die Rohstoffe geht und in die Verarbeitung und Personal ins Personal und so. Und er dann dadurch am Ende irgendwie 4% vielleicht rauskriegt oder so. Und dann hat sich Mustafa den Bauch vor Lachen gehalten, weil er gesagt hat, ja, ist an meiner Bude etwas anders. da kriege ich deutlich mehr raus.
Er ist bestimmt schon Millionär.
Ja,
oder
aber hallo. Ja, aber hallo.
Er hat ja auch vor allem, eins muss man dem ja bei allem, ich meine, ich weiß, ich bin da auch, klinge auch wie ein kleiner Hater, aber wie gesagt, der Döner, ich habe den auch schon gegessen, der ist gut, also der ist überdurchschnittlich gut, aber ich glaube, man checkt schon, was ich meine, was ich daran so nervig finde. Aber ich muss sagen, ich finde, ich habe den Faden verloren.
Ich hab direkt die nächste Gastrofrage an euch. Und zwar habe ich mich neulich gefragt, da habe ich irgendwo was zu essen geholt oder sowas, und da habe ich mich gefragt, wenn das Konzept Strohhalm, ne, wenn es das noch nicht gäbe, also mal angenommen, das gibt es noch gar nicht, würde sich das nochmal neu durchsetzen? Oder wäre das so ein kleiner Sommertrend und dann war es das wieder? Habe ich mich gefragt, wenn es das noch gar nicht gäbe. Wenn man sagt jetzt, hier, guck mal, dein Getränk, das trinkst du jetzt mal mit dem Strohhalm.
Ich glaube nicht. Das wird ja auch gar nicht mehr so oft benutzt, oder? Ist ja eher so Out-Strohhalme, oder?
Ich glaube, Strohhalm würde sich immer durchsetzen. Ich glaube, Strohhalm würde immer erfunden werden.
Ich weiß übrigens, was ich sagen wollte. Ich wollte da, weil sonst kriege ich einen Knoten in meinem Kopf, wenn ich da nicht drauf komme. Ich wollte nur sagen, bei allem Anführungszeichen Hate, der hat ja schon was Krasses geschafft. Und zwar, der hat ja quasi diesen ganzen Hype überhaupt erfunden, dass ja quasi ein Döner, also ich weiß nicht, ob es in anderen Städten genauso ist, aber in Berlin heißt ja quasi jeder Döner jetzt Gemüsedöner. So. Das ist ja, also dass man da so ein bisschen dieses frittierte Gemüse noch mit reinmischt und so, das ist ja schon, das wird ja schon echt oft kopiert. So.
Aber pass mal auf, der kann sich nämlich warm anziehen. Denn ich habe neulich eine Ankündigung gelesen, die Berlins Dönermarkt bis ins Mark erschüttern wird.
Lukas Podolski nach Köln? Nach Berlin?
Ja, Lukas Podolski eröffnet einen Lukas Podolski Mangal-Döner in Berlin.
Ach krass, jetzt werden die auch alle
aus. Was ist Mangal? Was soll das heißen?
Ja, das ist so, so heißt die Kette, die Dönerkette.
Ist die denn gut? Kann das irgendwas?
Die den Podolski-Döner macht. Die sind okay. Ich finde sie nicht schlecht. Ich finde sie ganz gut. Sie haben ja am Eigelstein, ich vergesse mal, wie die Straße heißt. Am Eigelstein haben sie auf so einer Straße 6 Läden, die sich alle gegenüber liegen. Der eine macht nur Burger, der andere nur Döner.
So wie Hasier ein bisschen, hä?
Der eine macht Burger, der andere Döner. Der andere macht nur Lamaschun. Dann gibt es das Restaurant, dann gibt es den Imbiss und so. Ja. Alles Mangal. Und dazwischen ist der Doi-Doi, zu dem ich dann immer essen gehe, aus alter Verbundenheit, auch sehr, sehr gut. Aber Mangal ist auch völlig okay. Also das ist echt ein leckerer Döner, den kann man echt so machen, den kann man auch so essen, das ist in Ordnung. Und ich find's
aber
es
ist ja wirklich genauso wie Hasier da in der Reichenberger oder was beim Kotti da, ist auch so. Da gibt's Hasier-Burger, dann gegenüber noch einen anderen Hasier-Burger, Hasier-Döner.
Naja. Ja, Mangal ist, glaube ich, noch ein bisschen, ist, also das, dieser... dieser eine reine Lamachun-Laden auf der Ecke, der ist echt so ein bisschen weird, weil man denkt, okay, nur Lamachun, auch ohne Salat, einfach nur frische Lamachun, das rechnet sich, da wundert man sich ein bisschen, aber ist alles Manga in der Straße. Aber da bin ich da.
Weißt du schon, wo der hinkommen soll?
Nee, was waren die anderen? Nee, da überlege ich die ganze Zeit, wo der.
Ich wette im Westen, der kommt bestimmt an Kudamm oder so, wie dieser andere TikTok-Döner-Typ, wo da auch immer die Leute anstehen.
Naja, entweder das habe ich auch schon überlegt, oder er kommt irgendwie so in die Mall of Berlin oder irgendwie so auf so
einen Food Court oder so. Irgendwo so, wo so Nicht-Berliner eigentlich Döner kaufen gehen. Safe.
Also in die Fotografieska zum Beispiel auch oder so.
Ja, da müssen wir jetzt noch drüber reden. Ich glaube, Hermann und ich sind beide so in einem, ich glaube auch ganz viele von euch da draußen, die vor allem Leute, die deinen Account, Nils, folgen. Kannst du bitte uns jetzt mal erklären, was da los ist? Ich bin zum Beispiel komplett weißes Blatt Papier. Ich check gar nichts, was es ist. Also ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, warum du das so hatest. Ob es einen Grund da gibt, wahrscheinlich. Erzähl, was ist das?
Ich versuch's mal ganz kurz zu machen. Und zwar hat jetzt in Berlin eine neue Fotogalerie eröffnet, die Dépendance einer bekannten Fotogalerie, die heißt Fotografiska, wie der Name schon vermuten lässt, kommt das eigentlich aus Schweden. Da wurde in Schweden wurde die, ich glaube in Stockholm, die erste Fotografiska eröffnet, ist eben eine Galerie für zeitgenössische Fotografie und weitere Kunst, außer Performance-Kunst und sowas, aber hauptsächlich eben, wie der Name schon sagt, Fotokunst. Dann haben sie noch eine Dépendance in New York, sie haben noch irgendwo eine, was ich vergessen habe, und jetzt eben auch einen in Berlin. Soweit, so okay, reiche Leute bauen sich eine Galerie für Fotos, sollen sie machen, nobody cares, get over it. Aber
das ist schon richtig getränkt jetzt schon.
Die Fotografiska in Berlin ist im ehemaligen Tacheles, im ehemaligen Gebäude des Tacheles. Das Tacheles, muss man wissen, wenn man nicht aus Berlin kommt, war ein riesengroßer Komplex. Das war ein Kaufhaus, glaube ich, in den 40ern oder so. Oder in den 40ern war es ja schon von den Nazis besetzt, aber davor, in den 20ern, war es irgendwie ein Kaufhaus. Und dann wurde es von den Nazis besetzt. Dann wussten die DDR eine ganze Zeit lang nicht, was sie damit machen sollten. Dann ist es wie viele alte Bauten so ein bisschen verfallen. Ich glaube, kurz war auch so Behörde drin zu DDR-Zeiten, whatever.
Da am Oranienburger Tor, meinst du, ne?
Genau, Oranienburger Straße. Ja. Und dann in den 90ern, nachdem die Mauer gefallen ist und der Ostteil der Stadt irgendwie so okkupiert wurde, haben verschiedene KünstlerInnen das Tacheles besetzt, das hieß Kaufhaus sowieso, keine Ahnung, und haben es in Tacheles umbenannt und haben da Galerien reingebaut, hatten da Veranstaltungsräume drin, haben da Partys im Keller gemacht, wo es irgendwie von der Decke getropft hat, da waren, was weiß ich, wie viele KünstlerInnen, die da Ateliers hatten, dann wurde da so diese typische 90er.
Ich hab da auch gefeiert.
Genau, da wurde gefeiert, da gab es einen Club, dann gab es diese typische 90er Jahre Schrottkunst, wo dann so alte Metallteile verschweißt wurden, kitschiger Scheiß, aber whatever. Aber es war ein Zentrum, ein Epizentrum freier Berliner Kunst, weil alle sind da hingegangen, da war immer eine Party, wo irgendwer hin wollte, und das war wirklich so das Symbol für dieses wilde, freie Berlin, in dem Leute ein Haus besetzen und dann was daraus machen.
Weil da ja drumherum schon zu der Zeit auch schon alle Neubauten und Kapitalismus schon eingezogen
ging's schon
ist.
Los,
das war mit so eine letzte Neubauten. Instanz. So.
Genau, der Hackische Markt um die Ecke war schon sehr durchgentrifiziert und das war aber so ein Bollwerk gegen diese Einnahme der Stadt und war auch so super symptomatisch für Berlin. Also so, das hat sich so total nach Berlin angefühlt. Wenn man vor allem aus der Fremde kam, aus Wesseling oder aus Böblingen oder aus Dubbeldum Fibbeldutz und kam dahin, dann hat man gedacht, wow, ja, das ist so stelle ich mir Berlin vor. Das ist Berlin.
Als auch so mittendrin war, ne? Es war richtig so eingeklemmt irgendwie zwischen Berlin.
Genau.
Ja.
Genau. Es war super wild, es war auch so ein bisschen illegal alles. Man hat auch gedacht, hier wird wahrscheinlich alle drei Wochen jemand aus irgendeinem ungesicherten Geländer fallen und sich auf einem Zaunpfahl aufspießen, außer sehen, der da irgendwie rumsteht oder so. Also es war alles so ein bisschen.
Ja, aber die Behörden haben auch ein Auge zugedrückt, bisschen,
genau.
Glaube ich. Auch.
Ja, man hat ja auch gewusst als Stadt, was man daran hat. Es war ja auch ein Magnet, es war ja auch einfach was super Besonderes. Und dieser ganze Block, also wenn man dann um die Ecke gegangen ist, dann nach hinten war ja so eine freie Fläche, die wurde dann irgendwann auch so ein bisschen bespielt mit Biergarten, kleiner Bühne etc. Dann gab es ja noch diesen auf der Rückseite diesen Irish Pub, wo immer Partys waren, wo dann auch da drüber
plötzlich. Neben dem Kingsize, ne?
Genau, wo dann da drüber plötzlich auch ein Club im ersten Stock geöffnet hat, irgendwie in so einer alten Wohnung oder so, in so einer alten Altbauwohnung. Also es war wild, es war sehr Berlin.
Das haben die platt gemacht jetzt, bitte, sag mir.
Genau, das haben die alles platt gemacht, außer den vorderen Bereich vom Tacheles, das ist der Haupteingang.
Also das war auch schon vor Jahren, wo das geräumt wurde, ne? Das ist echt schon bestimmt 10 Jahre her oder so, oder? Das hat alles
richtig. Genau, erst haben sie, also erst hat es, die Stadt Berlin hat es verkauft, in den Ende der 90er, Anfang der Nuller, für 2 Millionen Euro, was schon damals völlig lächerlich war für die Größe dieses Areals. Also so blöder kann man sich nicht über den Tisch ziehen lassen. Irgendwie, das war so diese Wovereit-Regierung, die dann so schnell alles verkauft hat, wie es nur ging, und gedacht hat, so toll, da machen wir richtig Geld mit. Aber 2 Millionen für, was weiß ich, wie viele Tausende von Quadratmetern, also lächerlich. So, haben sie erstmal verkauft. Dann lag es ewig brach, dann waren aber immer noch ein paar Künstler drin. Dann kam ein neuer Besitzer, Investor, hat gesagt, so, ich will das jetzt umwidmen, ich will das jetzt hier umbauen, die Künstler ein bisschen raus, hat dann von der Polizei die Künstler da eines Morgens irgendwie rauszerren lassen, in einem Einsatz, der sehr fragwürdig und fraglich war, weil er auch mit einer großen Brutalität durchgeführt wurde und naja, wie das eben so ist bei so Hausräumung. Hat dann angefangen, da umzubauen. Jetzt haben sie da einen Durchbruch geschlagen nach hinten, also da war eh so eine offene Brache, und haben das jetzt alles zugebaut, so ein super renommiertes Architekturbüro, hat da jetzt riesige Bauten hingemacht, die zum Kotzen aussehen, die so hässlich sind, also Architektur vom Schlimmsten, so eine Stadtbildvergewaltigung.
Ich fand das auch
so
richtig, Ding. Ich fand das richtig krass, weil da ist so ein Rewe unten drin, da war ich neulich mal drin und dachte mir, ich gucke mir das mal an, so diesen Innenhof, und ich fand das so krass, das ist so ein richtiges Sinnbild für von alles muss irgendwie hässlich und scheiße aussehen. Einfach nur diese schroffen Wände, wo dann so Leute sagen, ja, das ist doch voll cool und dieses, ne, wo ich denke, nein, das ist einfach nur hässlich und so praktisch, aber es ist nicht mal praktisch gedacht, es ist einfach nur hässlich. Also das fand ich echt krass.
Es ist ja auch ein Symbol und Sinnbild für so eine Dominanzkultur. Dieser ganze Wohnblock ist so, hier sind wir, jetzt verpisst euch, fickt euch, wir machen, was wir wollen. So, darum geht's ja. Und so ist eben die Architektur. Und alle Wohnungen da drin, das hat der Berliner Senat auch leider, hups, haben wir vergessen, alle Wohnungen da drin sind nur für reiche Zahlende. Normalerweise wird ja oft gesagt, bei so neuen, wenn neue Wohnungen gebaut werden, Berlin hat Wohnungsmangel, wissen wir alle, da müssen dann so und so viele Sozialwohnungen dabei sein oder so und so viele Wohnungen, die sozial verträglich sind, die sich auch Leute leisten können, die nicht so viel Geld haben. Upsi, hat man da leider vergessen. Also deswegen nur Wohnungen und Büros für Leute, tierisch hoher Quadratmeterpreis, für Leute, die richtig Asche haben. Also denen gehört das jetzt. Den Reichen gehört jetzt dieser Teil Berlins, dieser Teil Mitte Berlins, der quasi von mittellosen Menschen erschlossen wurde und zu dieser Legende gemacht wurde, die es war. Und dann gab es aber eine Bedingung, da hat der Berliner Senat damals sich richtig durchgesetzt und gesagt, ja, ihr könnt ja nicht einfach Wohnungen für Reiche bauen. Nein, das geht nicht. Wir haben eine Bedingung. Und dann haben die gesagt, ja, was haben Sie denn für eine Bedingung, Herr Berlin? Dann hat der Berliner Senat gesagt, also da muss schon ein Ort der Kultur sein, weil sonst geht das nicht. Da muss ein Ort der Kultur sein. Und dann haben die Macher von diesem Tacheles reichen Wohnpark haben gesagt, ja, natürlich, das machen wir. Wir machen einen Ort der Kultur, der Begegnung, und haben die Fotografiska geholt, die sie, ich glaube, der Bauherr oder der Besitzer dieses Geländes, der ist auch irgendwie im Vorstand der Fotografiska, bla bla bla, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie dann die Fotografiska geholt und haben die halt vorne in diese alte Tacheles-Fassade gesetzt, die sie stehen lassen mussten aus Denkmalschutzgründen. Darfst du nicht abreißen, weil dieser alte Kaufhauseingang wurde dann denkmalgeschützt, alles dahinter nicht, deswegen wurde alles andere abgerissen, aber dieser Eingang. Und da haben sie jetzt diese Galerie reingebaut. Es gibt so einen Plan ich glaube, am Tacheles heißt dieser Wohnpark, es gibt so einen Plan, da kann man anklicken, so Farbe, zeig mir alles, was Wohnen ist, dann färbt er so verschiedene Bereiche ein. Jetzt zeig mir alles, was Gewerbe ist, dann färbt er wieder verschiedene Bereiche ein. Dann kannst du so anklicken, zeig mir alles, was Kultur ist. Und dann siehst du auf diesem Umriss, auf diesem Grundriss, siehst du dann so 2% Fläche gelb und so ein Riegel vorne zur Straße hin. Das ist unser Kulturanteil und das ist die Fotografiska. Und das fand ich, und jetzt war die große Eröffnung der Fotografiska diese Woche, und im Vorfeld schon und dann sind ganz viele Künstler aufgetreten, KünstlerInnen aufgetreten oder KünstlerInnen, die da ausgestellt haben. Es gibt eine große Künstlerin, Candice, jetzt den Namen vergessen, die da eine große zentrale Ausstellung hat, die sich seit Jahren in Interviews darüber aufregt, dass Berlin gentrifiziert wird. Und die sagt, das ist so schlimm, wie Berlin sich ausverkauft. Und die stellt da als Erste aus. Das ist schon so geil. Dann sind da Leute aufgetreten wie Peaches, die so komplett aus dem Berliner Underground stammen.
Krass.
Die quasi den Berliner Underground, aber sie ihm auch alles zu verdanken hat. Und die tritt da auf bei diesem Symbol, die Eröffnung dieser Galerie.
Bei der Kulturverbrennung eigentlich.
Genau. Die Existenz dieser Galerie, die Existenz der Fotografiska, ist nur, weil man sie brauchte. Ist nicht, weil man jetzt gesagt hat, wir wollen einen neuen Ort für Kunst schaffen, sondern wir müssen hier irgendein Kulturding machen, komm, machen wir die. Das ist der einzige Grund, warum die da ist. Und jetzt tun sie so, als wären sie irgendwie underground und wären irgendwie so der große Kunstort. Und das fand ich so lächerlich. Vor allem vor, ich glaube, 1-2 Jahren oder so hat so ein reicher Sammler in Tempelhof die Kunsthalle Tempelhof gegründet. Und es war, der Typ hatte dann ein Gremium an Leuten, die beschlossen haben, was da für Ausstellungen sind. Alles nur weiße Männer und alle Leute so wollten uns verarschen. Völlig zu Recht totale Kritik bekommen aus so einer großen Menge an Berliner KünstlerInnen, die sich zusammengetan haben, einen offenen Brief geschrieben haben, dass Kunst doch nicht in die Hände von privaten Investoren gelegt werden sollte, sondern die Stadt sollte sich um Kunst, um Räume für KünstlerInnen kümmern und so weiter und so fort. Tierisch großer Protest und hat auch sehr gewirkt und so und alle so, okay, alles klar. Jetzt wird die Fotografie geöffnet und die ganzen Berliner KünstlerInnen, die damals protestiert haben, alle mucksmäuschenstill, keiner sagt mir was, obwohl es dasselbe in Grün ist. Und das fand ich alles so wahnsinnig albern, lächerlich und doppelmoralisch.
Was ihr nicht seht, Nils wird gerade ins Sauerstoffzelt behutsam begleitet.
Ich habe mich da jetzt einfach mal einen Monat drüber aufgeregt bis zur Eröffnung. Und jetzt ist die Eröffnung da, das Ding ist da. Es ist mir auch scheißegal, sollen sie alle machen, was sie wollen. Ist okay für mich. Ich wollte einmal meinem Unmut Luft machen. Hab jetzt, glaube ich, viele Leute auch genervt auf Instagram damit. Aber jetzt ist es da und jetzt sollen sie machen und jetzt leckt mich alle mal.
Hast noch einen Punkt, den du vergessen hast, der auch wirklich sehr, sehr zynisch ist, ist, dass sie auch damit werben, dass es noch eine Originaltür da gibt und sowas.
Ja, ja, das stimmt.
Das Gleiche habe ich schon mal beim CBGBs in New York gesehen, was da so der krass bekannte Club war, da alle Punkbands, alle großen Bands haben da früher mal gespielt und da ist ja auch seit ein paar Jahren so ein High-Fashion-Laden drin und die haben aber auch, da gibt es dann halt so Lederjacken für $3,000 oder sowas und die haben aber auch hinter so einer Glaswand dann so eine Originalwand gelassen mit den Flyern dran, wo man sich so denkt, das ist alles so, oh Mann.
Ich will noch eine Sache sagen, weil es mir wichtig ist, nur quasi als Ergänzung.
Du würdest auch gerne ausstellen.
Ich finde euch ziemlich cool, Fotografie Scam, call me. Ich weiß, dass es Künstlern auch nach Corona, auch durch Corona scheiße geht, ne? Auch gerade in dieser Stadt irgendwie. Es gibt eine Flut an Künstlern, es ist ein großer Markt, es ist ein Kampf, alle müssen leben, alle müssen essen, alle müssen Geld haben. Da bin ich völlig dabei und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn KünstlerInnen Corporate Events machen, wenn sie bei einer Mercedes-Autopräsentation Bilder malen oder irgend so einen Scheiß, wo so diese großen Firmen sagen, komm, ich scheiß dich zu mit Kohle, mach was für Tanz für mich oder so. Und wenn KünstlerInnen das machen, weil das geil bezahlte Jobs sind und sie dann einfach ein halbes Jahr Ruhe haben, ey, please, bitte, ich bin der Erste, der in der ersten Reihe steht und jubelt und sagt, geil, mach das, finde ich super, nutzt es, so, kann dir nicht schaden, perfekt. Also ich will, es geht nicht darum, dass ich finde, dass KünstlerInnen Geld von Leuten ablehnen sollen, die Geld haben, da bin ich überhaupt nicht.
Geht ja auch gar nicht anders.
Aber, genau, aber ich finde halt, es gibt halt so eine, es gibt halt so einen Punkt oder es gibt so ein Momentum, in dem man dann irgendwie auch mal für irgendwas stehen muss oder zu irgendwas, was man gesagt hat, stehen muss. Und diese Fotografiska, die als Feigenblatt für diese Tacheles reichen Bonzenwohnung steht, ist einfach die Zerstörung von Kunst. Ist einfach die Zerstörung von Kunsträumen, ist die Zerstörung von Berlin, weil ja auch dieses ganze Areal, es geht ja nicht nur um KünstlerInnen, dieses ganze Areal ist ja jetzt für BerlinerInnen weg. Das ist ja, wir sind hier die Reichen, verpisst euch, geht mal hier weg, ist wahrscheinlich auch noch gated zur Hälfte. Da wird gesagt, hier haben BerlinerInnen nichts mehr zu suchen, das ist jetzt verkauft. Und als KünstlerInnen da mitzumachen und da irgendwie sich stolz zu präsentieren, das ist nicht okay. Deswegen habe ich mich so aufgeregt.
Nee, ist doch völlig gut. Völlig okay.
Sorry, es war jetzt echt ein längerer Monolog. Es ist auch, es musste einmal gesagt werden, sozusagen.
Ist doch völlig in Ordnung. Ich denke auch,
aber ich
du
das
sprichst
auch,
da vielen das, Leuten
ich
aus der Seele.
Sehr, sehr spannend, weil das wirklich so ein Berliner Sinnbild ist, ne? So dieses, die Stadt vergisst irgendwie manchmal, oder eigentlich immer, warum sie so ist, wie sie ist, ne? Warum da Leute hinkommen aus der ganzen Welt und sowas, warum halt immer noch die Amis irgendwie Berlin für die krasseste Stadt der Welt halten und dann wird das alles immer so. Das finde ich echt verrückt, ja.
Es ist halt, ich hab's auf Instagram auch geschrieben, gestern hat die Fotografie eröffnet, Berlin ist jetzt wieder ein Stück München geworden. Das fand ich irgendwie,
glaube ich, das ist. Aber wie ist denn da so das Feedback? Feedback? Hast du das Gefühl, kriegst du da viele DMs und so? Nee, bist du da in Diskussion?
Ich habe ganz wenige DMs bekommen. Einer hat mir übrigens geschrieben, ich soll das bitte mal in der Gästeliste erklären. Also Grüße.
Ja, genau, weil ich glaube, die meisten haben es nicht verstanden tatsächlich. Deswegen war es eigentlich ganz gut. Ich habe es auch nicht verstanden.
Es ist, glaube ich, auch ein Berlin-Ding. Ich glaube auch, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt wahnsinnig viele Follower deswegen verloren habe. Ich glaube, es ist vielen Leuten ein bisschen auf den Keks gegangen, so Augenrollen, so er schon wieder und so. Weil ich hatte wirklich super wenig Resonanz nur. Aber manchmal muss man auch Kämpfe kämpfen, die keinen interessieren, weil es irgendwie, weil es einem wichtig ist. Und das war bei mir jetzt in dem Fall mal so. Das musste ich jetzt einfach einmal durchexerzieren.
Aber ich fand das auch total interessant, weil ich habe das mit der Fotografie schon vorher mitbekommen, weil ich da Leute kenne, die da arbeiten. Deswegen, cool. Ja, danke. Deswegen, fand ich das total interessant, weil ich habe das ja so gar nicht mitbekommen. Ich wusste, dass es das da irgendwie gibt, aber so halt warum und wie und was und so, ne? Also ich wusste auch, dass es das Tacheles dann natürlich mal gab, aber also, dass das dann, wie das dann doch alles zusammenkommt, fand ich dann auch entsprechend spannend. Ich habe übrigens noch eine große News für euch.
Du bist raus, oder was?
Nee, das nicht. Also ich bin raus, aus dem Knast bin ich raus. Denn die Staatsanwaltschaft hat mein Verfahren eingestellt gegenüber IKEA.
Oh. Ja.
Ich habe wieder eine weiße Weste.
Oh.
Aber ich darf trotzdem weiterhin nicht zu IKEA. Noch ein Dreivierteljahr.
Aber es galt nur für ein Jahr.
Ja, weil IKEA steht quasi über dem Staat. Die können mich weiter gängeln.
Ja, deren Tische sind auch für eine IKEA wahrscheinlich.
Aber das IKEA-Verbot galt doch nur für ein Jahr.
Ja, ja, genau. Dann ist großes Treffen und Festessen dann. Können wir alle.
Shirtbulla. Und an alle Herm-Fans. Nächste Folge wieder mehr Anteil Herm, weniger Anteil Nils.
Gibt's auf Patreon exklusiv.
Genau.
Es gab ja noch eine Sache, die ich erklären sollte. Das hast du ganz vergessen, ne?
Das, stimmt. Das Meme, Herm.
Das Meme. Das, Donny, was du nicht.
Ja, ich habe es nicht verstanden einfach. Also kannst du ja mal selber erzählen, wie du das wahrgenommen
ich
hast.
Ich erkläre jetzt nicht Meme. Ich habe ein Meme in unsere Gruppe geschickt, wo ich dachte, da geht ihr beide total ab und freut euch drüber.
Ja. Du hast ja auch gute Erfahrungen gehabt mit so Memes, dass wir das beide verstehen auch
Nils
immer.
Hat grinsend genickt, glaube ich, in seinem Sessel und dich hat es richtig fertig gemacht. Du hast überhaupt nichts verstanden, hast gesagt, was soll das hier? Ich möchte ungern erzählen, was auf diesem Bild zu sehen ist, aber ich muss es, glaube ich, machen, weil sonst kann man das da draußen nicht verstehen.
Warum? Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht mal, warum dir das unangenehm ist zu erzählen. So wenig habe ich davon verstanden.
Ich finde es einfach unangenehm, Memes zu erklären. Das ist so als Grundsatz.
Ach so, nee, da musst du jetzt durch. Das müssen wir jetzt.
Aber so ein Herm-Meme-Erklär-Podcast wäre eigentlich ganz geil.
Ja. Aber beschreib's erstmal nur und lies mal vor. Ich bin mal gespannt, wie viele Leuten das so ähnlich gehen wird wie mir. Maria hat es übrigens auch nicht verstanden.
Hat sie was gesagt dazu?
Liebe Grüße. Ja, sie hat auch in der Gruppe gesagt.
Sie hört mal wieder rein.
Ich sollte sie eigentlich jetzt dazu holen, wenn du es erklärst. Aber ich habe nur einen Kopfhörer auf. Wie soll das gehen?
Also, da ist eine.
Business-Herms.
Ich überlege, ob ich das Bild erkläre. Also, im Mittelpunkt ist so der Emoji zu sehen von der Person, die sich so das Hand vor dir Gesicht hat. Ne? So von wegen, ach shit. Ne? So, und rundherum ist so eine Art Kreislauf zu sehen. Ganz oben steht: I meet someone. Dann nächster Punkt, we talk. Und dann nächster Punkt, I mentioned that. Und dann steht ein ganz langer Text. Da steht, every morning there's a halo hanging from the corner of my girlfriend's four-post bed. I know it's not mine, but I'll see if we can use it for the weekend or a one-night stand. So, dann kommt der nächste Pfeil, they leave. Und dann geht der Pfeil wieder von vorne los mit, I meet someone. So.
Ja, was ist ein Halo?
Der Halo ist ein Heiligenschein.
Ja, so.
Ja, ich
hast
verstehe.
Du den, hast, du den, hast du den Text vor dir, Donny? Diesen,
Ich mach's auf, weil ich check, glaube ich, das Meme schon. Weil in diesem Fall müssen wir mal sagen, du erklärst hiermit gerade, ich brauche eine Erklärung nicht für das Meme, weil das ist ja klar, diese Kreislauf-Dings. Ich würde den Gag so mal machen, ich muss kurz aufmachen. Ich würde den Gag wahrscheinlich so machen. I meet someone, dann nach rechts der Fall, we talk, rechts der Fall, ich erzähle Ihnen viel zu viel über Dark Souls 3 und warum Dex-Bild interessanter ist. Also dann würde ich das so ganz lang ziehen und dann they leave und dann I meet someone. So. Also ich habe den Gag schon verstanden. Aber ich verstehe, every morning there's a halo hanging from the corner of my girlfriend's four-post bed.
Ja, warte mal jetzt, ich glaube, ich habe es jetzt gerade.
I know
it's
not mine, but I'll see if we can use it for the weekend for a one-night stand.
Ich mache einen kurzen Tipp.
Ja, warte.
Ja, lese nochmal kurz. Moment, ich mach kurz dir einen Sound an und dann liest du es nochmal, Donny, okay?
Ne, ich hab's, okay, ich hab's gerade kapiert. Ich hab's gerade kapiert in diesem Moment, wo Donny es vorgelesen hat.
Okay, warte, okay, ich mach kurz einen Sound an und dann liest du es nochmal vor, okay? Okay, hier kommt der Sound.
Ja, reicht schon.
So.
Den Sound habe ich jetzt auch nicht verstanden. Ich bin so durcheinander. Ich verstehe.
Every morning there's a hater hanging from the footpost. Never one night stand.
So.
Hä, wo soll ich denn das verstehen? Ich kenne den Song noch nicht.
Wir haben schon uns 1000 Stunden darüber unterhalten, wie sehr wir Sugar Ray fühlen. Und ich bin auf einer Sugar Ray-Meme-Seite gelandet und habe gedacht, das schicke ich euch jetzt mal.
Wann haben wir denn das?
Aber warum dachte denn Herr?
Warte, wir haben mal eine Folge nur über Sugar Ray geredet hier. Ich habe mir das gemerkt.
Ihr habt darüber geredet,
wann
ich haben, nicht.
Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass wir jemals
über Sugar Ray wieder verwechselt. Aber
Nils, warum dachtest du, das ist ein Sex-Meme? Du hast irgendwas gesagt, du wurdest dich, warum Herr um Sex-Memes ja, verschickt.
Wegen One-Night-Stand. Wegen dem One-Night-Stand.
Und Halo, ich dachte, Halo ist irgendwie so ein anderer Begriff für so ein Dildo oder sowas. Aber warum One-Night-Stand mit seiner Freundin? Ich verstehe es. Ich habe es einfach. Okay, jetzt verstehe ich es. Gut. Naja. Bisschen underwhelming, ehrlich gesagt. Ja.
Aber ich habe mich schon drauf gefreut, auf diesen Moment, wenn du das zum dritten Mal liest und dann verstehst. Deswegen war das so.
Das ist ja. Ja,
aber es war nicht ich, ja, sondern es war
nur, mir aber schon nee, gereicht. Ich habe es schon gereicht in meiner Fortbildung. Ja, okay, okay.
Aber Sugar Ray, wann haben wir denn mal über Sugar Ray geredet? Das ist doch, das sind doch quasi die besseren Crazy Town.
Ja.
You're my butterfly, sugar, baby.
Dem Frontmann übrigens geht es gar nicht so gut von Butterfly, habe ich noch nicht mal gesehen. Der ist irgendwie ein bisschen abgestürzt.
Aber das war doch das Video, das wir alle gesehen haben, oder? Wo er in so einem Gitarrenladen nochmal
Butterfly rappt. Ach, wo der da so rappt, ja, das war richtig traurig.
Gut, dass wir mit einem Downer rausgehen heute, ne?
Ja, aber was ich schön fand, wollte ich noch kurz anmerken, Herm war ja offensichtlich bei Blink-182 in Köln.
Ja.
Und da gab es Sperma-Konfetti. Ja. Das fand ich gut.
Das war sehr witzig. Die waren auch echt gut drauf. Sehe ich morgen das übrigens schon wieder.
Mega eklig, okay, aber gut.
So Konfetti in Form von so Spermien. Ja.
Ach so, gut. Ich habe es jetzt irgendwie anders gedacht. So getrocknete
das
Sperma.
Das gibt's nur bei mir.
Sperma-Konfetti, ey. Oh Gott.
Ja.
Cool. Da sind wir wenigstens mit Sperma rausgegangen. Das ist doch gut.
Aber ich finde den roten Faden dieser Folge eigentlich so geil, weil eigentlich hat die erste Hälfte Nils so mega enthusiastisch und so positiv und sich über etwas krass gefreut. Und die zweite Hälfte der Folge ist, er regt sich übel über irgendwas auf. Das ist sehr, sehr gut. Nils ist einfach. Nils ist Nils.
Nils ist Nils.
Vielen Dank. Vielen Dank. Das
na, da, na, 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 na.
Nils! Nee, Nils, 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 Nils.
Nee. Er ist wie er ist. Nee, Nils. Also Jungs, komm.
Ich habe übrigens noch
übrigens gleich, ich bin eingeladen.
Hashtag fotografik dich.
Aber Herr,
ich habe vorhin noch, ich mach die Kurzform davon, ich habe Bing gefragt nach was Wichtigem und zwar, was Nils nächstes Jahr zum Karneval anziehen könnte. Habe ich 4 Vorschläge bekommen. Mhm. Ich würde jetzt nur den letzten kurz vorlesen, weil ich den gut finde. Und zwar, der Vorschlag ist Nielsenburger. Das ist ein Spitzname, den Nils Buckelberg teilweise verwendet. Er leitet sich von seinem Nachnamen und dem Wort Hamburger ab. Er könnte sich ein Kostüm aus einem braunen Karton, einem roten T-Shirt, einem grünen Schal und einen gelben Hut anziehen und so einen leckeren Burger darstellen.
Lies ruhig die anderen auch vor.
Okay.
Den ersten
fand ich sehr interessant, dass das so zusammengekommen ist. Und zwar Armbeinman. Das ist eine Comicfigur, die Nils Buckelberg während seiner Schulzeit erfand. Es handelt sich dabei um einen Superhelden mit zusammengewachsenen Armen und Beinen mit Brille und Handstrahl. Er könnte sich ein Kostüm aus einem blauen Ganzkörperanzug und einer roten Umhang und einer Brille und Handschuhen basteln und so seine eigene Reaktion zum Leben erwecken.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Und dann, da fand ich die Umsetzung des Kostüms sehr interessant. Thomas D. Das ist ein deutscher Rapper und Mitglied der Band Die Fantastischen Vier. Nils Buckelberg nahm 1997 ihm das Lied Thomas D. is ill für dessen erstes Studioalbum Solo auf. Er könnte sich ein Kostüm aus einer schwarzen Lederjacke, einer Sonnenbrille, einer Mütze und einer Kette anziehen und so seinen musikalischen Freund imitieren.
Ey, ich finde jetzt Bing irgendwie süß. Jetzt finde ich Bing ganz cute. Hast du noch einen?
Michaela May hat er noch. Das ist eine deutsche Schauspielerin, Denise Buckelberg.
Mit der war ich beim
Promi 2007 bei der Vox Dokusorb, das perfekte Promi-Dinner kennenlernte. Er könnte sich ein Kostüm aus einem eleganten Kleid, einer Perlenkette, einem Hut und einen Schal anziehen und so eine prominente Bekannte verwenden. Aber das Kostüm hast du ja gerade erst gemacht.
Quasi. Eben, das habe ich ja gerade erst gemacht.
Ich finde das Burger-Kostüm eigentlich ganz süß mit dem T-Shirt und dem das. Irgendwie, ey, jetzt habe ich so Gefühle für Bing.
Aber warte mal, er sagt zu dem Burger-Kostüm, ein Kostüm ist einem braunen Karton, einem roten T-Shirt, einem grünen Schal und einem gelben Hut. Ja. Also dann wäre ja, offen.
Das er eigentlich
Das ist nicht so gut.
Ich frage mal noch kurz, was Donny noch tragen könnte. Dann haben wir das auch noch.
Ja.
Nenne drei Kostüme, die Donny O'Sullivan zum Karneval. Das ist hier die moderne Zukunft, ne?
Das ist die moderne Zukunft.
Ich bin jetzt halt wirklich gespannt.
Zukunft nicht immer modern?
Ja, stimmt.
So, Bing schreibt, ich sehe es auch gerade. Aber
lässt sich ein bisschen Zeit.
Lässt sich, überlegt, ja, Bing überlegt. Bing schreibt.
Conan O'Brien. Oh. Aber überlegt noch. Das haben wir noch nicht hier.
Aber ich lese schon mal die Einleitung vor von Bing. Bing sagt dann direkt irgendwie im Chat hier, das ist eine interessante Frage. Ich habe mir drei Kostüme für Donny O'Sullivan überlegt, die zu seiner Persönlichkeit und seinen Interessen passen könnten. Hier sind meine Vorschläge. Conan O'Brien. Das ist ein berühmter amerikanischer Comedian und Talkshow-Moderator, den Donny O'Sullivan sehr bewundert und oft imitiert.
Klar.
Er könnte sich ein Kostüm aus einem dunklen Anzug, einer roten Krawatte, einer blonden Perücke und einem Bart anziehen. Okay, erstens hat Conan kein Bart, zweitens hat er rote Haare und seinen humoristischen Vorbild nachahmen. Oh, hier, Rocket Bean ist das zweite. Das ist eine Anspielung auf den Namen des Senders Rocket Beans TV, für den Donny O'Sullivan mehrere Jahre gearbeitet hat. Er könnte sich ein Kostüm aus einem Ganzkörperanzug, aus einem grünen Ganzkörperanzug, einer roten Mütze mit dem RBTV-Logo und einem Rucksack in Form einer Rakete anziehen und so einen lebendigen Rocket Bean darstellen.
So sehe ich dich nächstes Jahr bei Gamescom, ehrlich gesagt. Ja,
auf jeden Fall. Gäste ist die Geisterbahn, ist das Letzte. Das ist der Titel des Podcasts, den Donny O'Sullivan zusammen mit Nils Buckelberg und Markus Herrmann moderiert. Er könnte sich ein Kostüm aus einem weißen Laken löchern für die Augen, einer schwarzen Liste mit dem Namen des Podcasts und einer bunten Geisterbahnkulisse anziehen und so seinen beliebten Podcast repräsentiert. Ach, den finde ich richtig cute. Ja. Finde ich cute.
Wir haben übrigens große Aufregung, das kann ich auch noch verkünden. Wir haben es in unserer Gruppe, mit der wir letztes Jahr die Klimbim-Familie waren an Karneval, haben wir es nach vielen, vielen Wochen in einer WhatsApp-Gruppe geschafft, unser Kostüm für die kommende Session festzulegen.
Darf das schon haust du jetzt hier werden, einfach am Ende oder raus, oder was?
Das war ein großer, aufregender Moment. Wir sind ja eine Gruppe von vier oder fünf Leuten. Und jeder von uns geht als eine Madonna aus einer anderen Madonna-Epoche.
Oh, gute Idee. Ich wollte dich eh.
Wir werden
aber da will doch jeder die 80er haben, oder nicht?
Nee, da gibt's ja auch noch hier die Frozen-Madonna in Schwarz und so. Es gibt interessante verschiedene Madonna-Phasen.
Ach so, es gibt ja auch zwei Nuller-Madonnas auch cool mit Ali G und so, Music und
genau,
so.
Genau, die Cowboy-Madonna, dann gibt es ja auch noch die Spitztüten-Madonna mit diesem Gautier-Kostüm. Dann gibt es diese Like a Virgin-Madonna und so. Also das wird sehr interessant.
Das finde ich jetzt sehr spannend, weil ich hatte neulich so eine krasse Madonna-Phase. Da habe ich eine Woche lang Madonna gehört, weil ich irgendwie auch dieses Album mit Frozen und so mochte ich dann irgendwie sehr. Und da ist mir nochmal bewusst gekommen, was sie ja für eine krasse Pop-Ikone einfach ist. Ne? Und da wollte ich dich zu deiner Meinung zu Madonna fragen. Jetzt, wie du eigentlich zu Madonna stehst. Haben wir noch nie drüber geredet.
Ich finde Madonna super, dann fand ich sie eine Zeit lang peinlich und jetzt finde ich sie wieder super.
Ich überlege mir, die live anzuschauen, aber eher nicht, ne? Lieber nicht, vielleicht.
Ach, ich würde es machen. Okay. Was ist dein Lieblings-Madonna-Lied, Herm? Das ist ja die große Frage.
Ach,
und Donny natürlich auch.
Ich glaube, La Isla Bonita ist mein Lieblings-Madonna-Lied.
Das ist nicht schlecht.
Ich fühle aber auch Frozen sehr und ich habe neulich wie heißt es mal, ihr Supersong. Der Papa Don't Preach, was ist das?
Like a Virgin, Like a Prayer.
Ich glaube, mir
ist Like a Virgin, ich bin da ganz.
Ich glaube, so Papa Don't Preach, habe ich das Musikvideo zugeschaut und habe es auch sehr gefühlt.
Music ist aber auch geil.
Ja. Music. Das war doch dieser französische DJ damals, ne, mit dem sie da zusammengearbeitet hat. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Aber das war, ich finde, mein großes Lieblings-Madonna-Lied ist Cherish. Cherish ist der unterschätzte Hit von Madonna, finde ich. Das liebe ich sehr.
Ja, ich habe da nämlich dieses Frozen, das mag ich auch sehr, dieses Ray of Light heißt das Album. Da mag ich die Sachen auch schon sehr gern drauf. Ray of Light, auch geiler Song. So. Und ich habe nämlich in der Eisdiele gesessen und da lief The Power of Goodbye im Radio und ich habe es sehr gefühlt. Und da habe ich gesagt, ich muss mal wieder mehr Madonna hören und das habe ich dann auch gemacht. Ja.
Das solltet ihr auch machen, liebe ZuhörerInnen. Einfach mal wieder mehr Madonna hören.
Guter Tipp.
Ja, ich mache das jetzt. Und das war's für heute. Ja. Geht doch jetzt mal Madonna hören.
Okay, Leute, haut rein. Ciao. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Der Podcast.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.